Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Wir haben Freitag, den 3. Januar 2025. Hallo und herzlich willkommen zur 313. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred.
Hallo Hanna.
Ja, nachdem Marco und Ulrich und Marco und Johannes ein bisschen den Dezember überbrückt haben, kommen wir jetzt mit dem zweiten Teil der Jahresgutachten-Sonderfolge.
Freude, Freude, Freude.
Genau. Wie versprochen, werden wir heute noch anderthalb weitere Kapitel des Jahresgutachtens besprechen, nachdem wir letztes Mal, als wir gesprochen haben, ja vor allen Dingen den allgemeinen Konjunkturteil und das Kapitel zur Schuldenbremse oder nein, zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen besprochen haben, gucken wir jetzt rein, welche Themen sonst noch enthalten sind im Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Vorab die allgemeinen Hinweise, auch in diesem Jahr wieder haben wir zwei Newsletter, den Auslandsbericht-Newsletter, der kostenpflichtig ist, und den Mikro-Newsletter, der frei ist. Und insgesamt auch zwei Podcasts pro jeweilige Premium-Folgen, nämlich Foreign Times und Mikroökonom. All das könnt ihr auch weiterhin unterstützen, indem ihr uns Spenden zuschickt, Daueraufträge für uns einrichtet oder Premium-Abos abschließt. Mit dem Premium-Abo kriegt ihr dann eben Sonderfolgen oder den Zugang zu den Folgen früher und den Auslandsbericht-Newsletter. Wir danken euch auf jeden Fall an alle, die uns unterstützen, und es kommen auch gelegentlich neue Abos dazu. Das freut uns natürlich. Ihr könnt uns gerne kontaktieren, zum Beispiel über Mastodon, da sind wir auf der Plattform podcast.social unter @mikroökonom oder auf Reddit unter @mikroökonom oder aber im Shownotes-Blog oder per Mail an marco@mikroökonom.de. Auf der Website könnt ihr auch finden, wo ihr uns einzeln jeweils kontaktieren könnt. Wir freuen uns natürlich über regen Austausch, Kontakt, Kritik, Lob und Hinweise, und insbesondere haben wir uns sehr gefreut, dass wir zur letzten Folge, wo wir das Jahresgutachten besprochen haben, schon großes Lob bekommen haben.
Danke nochmal.
Genau. Wir sprechen heute also nur über das Jahresgutachten des Sachverständigenrates und über nichts anderes, was aktuell wirtschaftspolitisch oder anderspolitisch gerade los ist.
Wie erfrischend, oder?
Ja, schön, ne?
Ist immer wieder gut, zum Jahreswechsel so diese Flughöhe einzunehmen und alles andere mal liegen zu lassen.
Ja, für diejenigen, die eventuell kurzfristig zum ersten Mal diesen Podcast hören.
Erstmal bitte alle 312 Folgen davor aufholen, sonst hier gar nicht weiterhören.
Wir besprechen das Jahresgutachten des Sachverständigenrates für wirtschaftliche Entwicklung. Das sind die sogenannten Wirtschaftsweisen. Wir haben in der letzten Folge dazu, das war Mikro 311, am 9. Dezember aufgenommen. Da haben wir ein bisschen mehr dazu erzählt, was der Sachverständigenrat ist und wie er sich zusammensetzt. Wir verlinken in den Shownotes nochmal die Pressemitteilung zum diesjährigen Gutachten und dann die beiden Kapitel, über die wir heute sprechen werden. Denn insgesamt hat das Gutachten 5 Kapitel. Das erste ist Standard, das ist immer das Kapitel zur Konjunktur. Das zweite, da ging es um die Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, also im Wesentlichen um die Frage, wie man trotz Schuldenbremse Geld für Investitionen insbesondere halt bekommen kann. Und das dritte Kapitel heißt Chancen der Digitalisierung im Finanzsystem nutzen, also es geht um Finanzinnovationen und eine Einschätzung, also insbesondere natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, zu Möglichkeiten da Digitalisierung im Finanzsystem zu nutzen, um natürlich die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung zu erhöhen. Und worum geht's?
Genau das, was du gerade gesagt hast. Wir hatten schon in der Vorbesprechung beide so gesagt, naja, so ganz ist das eigentlich ja gar nicht unser Thema. So diese ganzen digitalen Finanzthemen sind eigentlich Sachen, die Marco und Ulrich mehr besprechen würden. Und wir haben uns jetzt trotzdem mal ein bisschen rangewagt, uns daran zu tasten. Das ist ein bisschen durchgelesen. Und ich muss sagen, so die weiten Würfe habe ich nicht drin gefunden, aber hier und da so ein paar kleine Diamanten, die man so darin finden kann und auch vielleicht ein bisschen aufpoliert hat und da präsentiert hat. Aber gehen wir mal von vorne durch. Grundsätzlich geht es einfach in Digitalisierung im Finanzsektor. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was die meisten Leute groß bewegt, ist aber natürlich was, womit wir alltäglich mindestens indirekt zu tun haben und manchmal auch ein bisschen direkter zumindest. Also woran man natürlich zuerst denkt, ist halt jetzt irgendwie Zahlungen im Internet und so ein Kram. Und dazu gibt es auch ein paar schöne Zahlen. Zum Beispiel in Deutschland hat sich das Volumen zwischen 17 und 23 mehr als verdreifacht. Juhu, wir sind digital. Wir kaufen Dinge im Internet.
Von mobilen Bezahlverfahren?
Einfach nur erstmal Volumen der Zahlungen im Internet. Ja, okay. Das ist so als generelle Zusammenfassung. Also Online-Shops und so Kram wahrscheinlich dann alles mit drin. Und selbst in unserem in Bezug auf Zahlungsverkehr recht konservativen Land sind in dieser Zeit auch die Bargeldzahlungen stark rückläufig. Juhu, wir sind digital. Also dazu vielleicht noch eine kleine Hintergrundinfo. Ich weiß gar nicht, wo genau ich die her hatte. Ich hatte die in meinen Notizen stehen. Kann das jetzt leider nicht mehr verlinken irgendwo. Dass mehr als 2/3 aller Bankfilialen in Deutschland in den letzten 25 Jahren geschlossen wurden. Und das deutet ja schon ganz klar darauf hin, dass so dieser direkte Kontakt zu einem Finanzdienstleister vielleicht von den Leuten gar nicht mehr so gewünscht ist, aber auf jeden Fall von den Banken nicht mehr gewünscht ist, weil die machen die Filialen schließlich zu und gehen andere Wege. Dazu ein kleines Zitat, der irgendwo mitten in diesem Text drin stand. Der Grad der Digitalisierung im deutschen Finanzsektor im europäischen Vergleich ist im unteren Mittelfeld.
Jetzt habe ich auch ein bisschen drüber gegrinst.
Da musste ich dann doch etwas schmunzeln, weil ja, man sieht halt dann da doch irgendwie sogar so digital sind wir vielleicht nicht. Man muss natürlich sagen, im europäischen Vergleich ist halt super fies, weil hier sind natürlich ganz viele verschiedene Akteure dabei. Und dass wir in Deutschland jetzt generell eher schon immer in Zahlungs- und Bankenfragen ein bisschen die Bremser waren, das ist allgemein bekannt. Also wir haben darüber ja so oft geredet, wenn es um EZB-Themen gab, um Positionierung der Bundesbank und so weiter. Es ist schon naheliegend eigentlich, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die die ersten Ideen von irgendwelchen kleinen Fintechs umsetzen und das dann groß machen. Warum macht man das überhaupt alles? Grundsätzlich ist die Idee dahinter natürlich, dass es niedrigere Kosten bringen soll für Haushalte, für Unternehmen, dass generell einfach Zahlungsverkehr, dass Finanzierung, Kreditaufnahme und so weiter alles oder auch Sparen günstiger werden könnte. Das ist auch mal in den 10er Jahren jetzt so passiert, dass das Ganze, also die Stückkosten für so Finanztransaktionen sind da ein bisschen runtergegangen. Die liegen so bei etwa 2 Cent oder knapp über 2 Cent immer und jetzt sind sie immer so einen guten halben Cent runter. Also sagen wir mal rund ein Viertel günstiger ist das Ganze geworden. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, lag aber wahrscheinlich auch zu großem Teil daran, dass wir einfach Niedrigzinsphase hatten und das halt natürlich das dann durchaus befeuert hat, dass man woanders einfach ein bisschen Marge abgegriffen hat quasi. Das ist also alles im Grunde irgendwie im Gange. Worüber redet man denn dann jetzt eigentlich hier über 60 Seiten hinweg? Natürlich über ein paar Details dahinter. Also zum groben Überblick, es gibt so 2 bzw. 3 Themen, die hier aufgemacht werden. Zum einen eben die Vermengung von Big Tech und Fintech, diesem Bereich. Zum anderen gibt es generell den digitalen Euro, der angesprochen wird nochmal. Und zum dritten, wie man das Ganze dann regulieren sollte und könnte und welche kleinen Möglichkeiten man aufmachen kann. Da springen wir jetzt einmal ein bisschen durch. Bei dieser Vermengung von Big Tech und Fintech, also vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, ein Fintech ist letzten Endes einfach ein Finanzdienstleistungsanbieter, beispielsweise ein Unternehmen, das irgendwie eine Zahlungsabwicklung macht oder jemand, der eben eine Plattform zur Verfügung stellt, wo eine Trading-App oder sowas dann zur Verfügung stellt. Das wäre alles da so einsortiert. Und Big Tech ist, denke ich, jedem eigentlich geläufig, dieser Begriff. Das sind halt die großen Apple, Google, Alipay, Amazon und der ganze Quatsch da. Also diese ganzen großen. Und die machen natürlich ja nicht nur Suchmaschinen und iPhones, sondern die machen halt natürlich alles, womit man mit einem großen, riesigen Markt irgendwie auf Menschen zugreifen kann, deren Daten arbeiten kann und damit hoffentlich ganz viel Geld scheffeln. Genau diese Vermengung dieser beiden Bereiche, darüber wird halt hier auch ein bisschen geschrieben und ich denke, das ist nichts, was irgendjemandem, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema auseinandergesetzt hat, bisher überraschen wird. Weil ja, Big Techs drängen überall in den Zahlungsmarkt. Wir sehen das im Alltag ganz direkt. Ja, wir wissen auch, dass die international jetzt zunehmend so Kreditvergabe auch mal starten. Kann man jetzt als Beispiel China anführen. Da gab es zwischenzeitlich einen Anteil von 1,5% des gesamten Kreditvolumens, was von diesen Big Tech-Firmen eben übernommen wurde. Das ist jetzt mal im Vergleich zu anderen Ländern ungefähr der Faktor 10. Also China ist da ein krasser Ausreißer, aber auch unter den anderen Ländern gibt es natürlich Unterschiede. Deutschland und Frankreich beispielsweise sind da relativ niedrig, aber mit einem leicht, ganz leichten Anstieg über die letzten Jahre. Und warum können die das oder warum wollen die das? Naja, wie gesagt, die haben halt schon ganz viele andere Daten, ganz viele andere Zugriff einfach auf die NutzerInnen und können damit dann Netzwerkeffekte aufhebeln und letztlich eigentlich mit den Daten, die sie da haben, die anders nutzen und damit ein bisschen steigende Grenzerträge verwirklichen und vielleicht auch andere Leute ansprechen, als das der klassische Bankensektor so tun würde. Also erheblich niedrigschwelliger. klingt nicht katastrophal erstmal, ganz generell so gesagt. Gibt jetzt nicht unbedingt direkte negative Auswirkungen durch so einen Wettbewerb von Fintech und Big Tech. Das ist eigentlich eher als relativ gering einzuschätzen. Ganz besonders auch vor dem Hintergrund, dass wir hier in der EU eben Regulierungen haben, die ganz stark auf Lizenzvergabe für Banken beispielsweise abzielt. Und das ist dann doch eine etwas größere Hürde, einfach so tätig zu werden, sondern man muss da einige Instanzen durchlaufen und ganz viele rechtliche Rahmenbedingungen beachten. Ein paar Stabilitätsrisiken sind aber doch nicht auszuschließen. Wir reden jetzt hier immer nur über wirtschaftliche Stabilität letztlich. Zum Beispiel könnte es jetzt Schnittstellen geben zu irgendwelchen weniger regulierten Anbietern, beispielsweise wenn ein Fintech-Unternehmen, wie gesagt, sie könnte ja auch jemand im Backend sein, also jemand, der einfach Zahlungsdaten verarbeitet und weiterleitet oder so, oder eben so eine Schnittstelle anbietet. Ja, da könnte es irgendwelche Probleme geben, dass da vielleicht ein Data Leak ist oder sowas, oder dass da ja andere Schindluder mitgetrieben würde.
Naja.
Datenverknüpfung betrieben wird.
Aber das kann es ja bei Banken auch geben.
Ja, die sind halt wahrscheinlich ein bisschen leichter zugänglich, deren Daten, wenn du halt jemanden in einem kleinen Unternehmen hast und was weiß ich, selbst wenn es da nur daran scheitert, dass das ein technisches Problem ist, was die da reingecodet hätten.
Du meinst bei Fintechs?
Bei Fintechs, genau.
Also ich bin nicht sicher.
Nö, ich auch nicht. Das ist ja nur das, was hier so geschrieben wird. Also es ist ja auch nicht jetzt meine Meinung, sondern es ist ja nur, was hier beschrieben wird. Ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ich würde auch eher sagen, dass eine Bank an sich, die sich generell damit weniger auskennt, wahrscheinlich das größere Risiko darstellt. Aber genau deswegen, weil die das ja wissen, greifen die ganz gerne auch mal auf den einen oder anderen Diensteanbieter eben von außerhalb zu. Und da wird halt hier gesagt, naja, das ist eben beispielsweise auch ein Risiko. Kann man durchaus so sehen. Mhm. Ein anderes Stabilitätsrisiko, was die noch beschrieben haben, ist, dass die Risikobereitschaft der Banken möglicherweise steigen könnte, dadurch den höheren Wettbewerb in dem Bereich, logischerweise die Margen fallen sollten, zumindest nach klassischer Theorie, und dadurch die Banken dann irgendwo wiederum einfach Sicherungen oder einfach Eigenkapitalanteile runterschrauben oder. Also alles, was möglich ist, würden sie dann vielleicht ausnutzen. Auch da bin ich nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, weil zum einen gehe ich persönlich nicht mal unbedingt dabei mit, dass diese Grundprämisse wirklich wahr ist, dass das zwingend für niedrigere Kosten bei Haushalten und Unternehmen führt, so eine Digitalisierung. Ich glaube vielmehr, dass da eben diese kleinen Profite, dieses bisschen Wohlfahrt, was da entsteht, abgeschöpft wird von Unternehmen. Die haben gar kein großes Interesse daran, abgesehen von dem bisschen Wettbewerb, was gibt das so sehr weiterzureichen. Aber wir haben halt hier wenige Anbieter, die eigentlich letztlich keinen großen Druck von außen verspüren. Ich glaube, da bleibt viel hängen. Und ich weiß gar nicht, ob Banken dann da so einen krassen Wettbewerb spüren eigentlich. Aber ist ja halt hier so die Prämisse, unter der das Ganze steht.
Ich glaube, Wettbewerb für Banken gibt es schon. Vor allen Dingen allerdings natürlich zwischen klassischen Filialbanken und Direktbanken und erst dann im zweiten Schritt durch Fintechs und Big Techs. Aber ich bin trotzdem nicht sicher, also ob die wirklich an so vielen Stellen konkurrieren. Also viele der Fintechs bieten ja was an, was nur unzureichend über den Bankenmarkt abgedeckt wird. Also die erschließen eigentlich zum Teil auch neue Potenziale, die bei den Bankenmarkt nicht abgedeckt sind. Hier wird ja zum Beispiel als Beispielmarkt Crowdfunding genannt, was es halt sonst nur im genossenschaftlichen Bereich vielleicht gibt, aber nicht über Banken abgedeckt wird. Im Bereich der Zahlungsabwicklung ist es auch so, dass ja die Banken selber, außer jetzt über direkte Kreditkartenabwicklung, keine Internetbezahlverfahren anbieten, sondern halt dann das über einen, es gibt Sofortüberweisungen. Aber die Versuche, das selber anzubieten, sind ja offenbar gescheitert gegenüber der breiten Verbreitung von verschiedenen Fintech-Angeboten, insbesondere halt PayPal natürlich, aber auch anderen. In Deutschland ist ja Klarna da ein großer Anbieter inzwischen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt auswählen kann zwischen, ich möchte das unkompliziert über meine Bank abwickeln und ich nutze PayPal, sondern de facto kannst du halt aussuchen, kann ich einen von vier Fintechs nutzen als Internetbezahlverfahren.
Oder halt die unangenehme Variante, dass du beispielsweise Vorkasse dann Überweisung machen musst und dadurch alles sich verzögert. Genau. Und das ist natürlich nicht gleichwertig. Aber da gibt es ja andere Initiativen der letzten Jahre, die, wie du sagtest, öfters gescheitert sind. Also wenn wir jetzt irgendwie an Giropay oder sowas denken beispielsweise oder PayDirect, wie es mal zwischenzeitlich noch gab und gab ja so eine Verschmelzung dann und das ist jetzt ja aufgelöst und jetzt von, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Vero oder Wero, ich schätze mal eher Englisch Wero, dieses neue Bezahlsystem, was ja eigentlich so der PayPal-Konkurrent in Anführungsstrichen werden soll. Ich denke aber, was da halt wirklich, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal besprochen, weil es um den digitalen Euro ging, was da halt wirklich der Faktor ist, ist einfach die Bequemlichkeit. Das stellen sie aber hier im SVR-Gutachten auch ganz gut raus. Also die sagen ganz klar, diese neuen Finanzprodukte haben, das ist das Wichtigste, eine höhere Nutzerfreundlichkeit. Du kannst mit zwei Klicks da quasi deine Adressdaten hinterlegen lassen über PayPal und dann bezahlen und du musst dir keinen großen Kopf machen. Die kümmern sich um alles, die sammeln das, die leiten das weiter. Das ist eine Dienstleistung, die wirklich einen absoluten positiven Nutzen für ganz viele Leute bietet. Und wenn man noch die anderen Bereiche anschauen möchte, da haben sie eine Übersicht auch auf Abbildung 54, Seite 161 im Gutachten. Die fand ich ganz schön gemacht, weil die so darstellt, naja, was macht Fintech eigentlich alles und welche Überschneidungen, Schnittstellen und so weiter gibt es. Wo ich nicht ganz mitgehe bei dieser Darstellung, ist wieder diese Darstellung von DLT-Technologien, also Distributed Ledger-Technologien, diese Blockchain, Kryptowährungen und so ein Kram, Kryptoassets ganz generell. Es wird hier so neben die anderen Dinge gestellt, wie zum Beispiel Programmierschnittstellen, also eine simple API oder die Nutzung von Clouds. Da steht gleichwertig daneben die Blockchain und ich denke da, oder KI auch, ich denke, darüber lässt sich ganz groß streiten, was genau da wirklich, wirklich, wirklich nützlich und auch notwendig wäre. Aber es existiert ja alles und es steht ja irgendwie alles in diesem Sektor damit. Also diese Tabelle ist jedenfalls sehr schön, diese Abbildung, da kann man mal drauf gucken und nur wer dafür jetzt vielleicht zu faul ist oder gerade einfach die Hände nicht frei hat, weil ihr Autofahrt oder keine Ahnung was. Finanzierung, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung, Versicherung und Kryptoassets. Das sind die großen Kategorien, die sie dann nennen als Fintech-Geschäftsfelder. Und darunter sind dann solche naheliegenden Dinge wie beispielsweise Crowdfunding, wie du gesagt hast, bei Finanzierung zum Beispiel, oder elektronisches Zahlungssystem über Zahlungsverkehr, also auch genau das, was wir gerade gesagt hatten, dass eben, was ich Apple Pay oder sowas dann eine Dienstleistung anbietet. Bei Vermögensverwaltung auch ganz naheliegend beispielsweise diese Trading-Apps, also Neo-Broker nennen die das hier, kostengünstigen Wertpapierhandel. Bei der Versicherung hast du dann eben logischerweise InsurTech nennen sie das hier so doof, aber es ist einfach nur Versicherung eben auf einem quasi einen Direktversicherer, dass du eben da nicht diesen Zwischenweg noch hast. Und Kryptoassets, naja, das muss ich jetzt nicht groß erwähnen, glaube ich. Das ist halt einfach dieser große Bullshit von Kryptographie und Distributed Ledger Technologien, die irgendwo einen Wert aufbewahren sollen, irgendeine Art von Privatvermögen darstellen sollen. Sehr, sehr nett eigentlich dargestellt, so schön parallel nebeneinander. Dazu dann die zwei anderen Bereiche noch einmal kurz vertiefend beim digitalen Euro. Wir haben darüber ja schon Herbst 2023 mal etwas ausführlicher gesprochen, Folge 277. Ich packe die auch in die Shownotes, wer das noch einmal gerne ein bisschen tiefer anhören möchte. Kurz zusammengefasst, der digitale Euro wird vom SVR relativ positiv bewertet als eine sichere und an Privatsphäre orientierte Lösung für die eher zähe Transformation in Deutschland. Die wird geringere Transaktionskosten beinhalten als eben andere digitale Zahlungsvarianten durch diese Zentralität und könnte halt somit dann die Abhängigkeit von amerikanischen oder generell internationalen Zahlungsdienstleistern reduzieren. Die nennen das eine autonome paneuropäische Zahlungsinfrastruktur. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Was es bringen soll, es ist natürlich jetzt noch nicht ganz alles fest. Das haben sie auch nochmal betont. Wir sind jetzt ja wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir hatten ja 2 Jahre diese Pilotphase. Jetzt haben wir so eine Erprobungsphase. Wie das halt so ist, wird das Stück für Stück sich so rangetastet. Was genau ist denn eigentlich gut machbar? Was wollen wir denn? Welche Möglichkeiten gibt es? Was aber schon relativ sicher ist, ist, dass das eben eine Zahlungsvariante sein wird, die offline verfügbar sein wird. Also man muss nicht mit dem Internet verbunden sein, um damit zu zahlen. Es wird keine Verzinsung geben. Man wird kein EZB-Konto haben, was, glaube ich, so vor den 1,5 Jahren, als wir darüber gesprochen haben, noch nicht ganz so sicher war. Mhm. Sondern man wird so sein Konto wohl bei Intermediären haben, also klassische Geschäftsbanken oder irgendwie sowas, wo man dann so ein digitales Euro-Konto hat. Mir macht das ganz generell erstmal Hoffnung, dass so das die Richtung ist. Was man da aber auch eben zu sagen kann, ist, dass das eben nicht eine Konkurrenz zum regulären Bankengeschäft ist, weil eben diese Nullverzinsung ist und weil es wahrscheinlich auch eine Haltegrenze geben wird. Haltegrenze bedeutet eben, privat darfst du irgendwie, wie viel auch immer es dann ist, bis zu 3.000 Euro oder sowas davon haben und damit, also die halten und die mit denen dann so alltägliche Zahlungen ausführen. Es wirkt alles einfach einer klassischen Konkurrenz zu dem klassischen Bankgeschäft einfach entgegen. Was ich da interessant fand noch als kleine Info obendrauf, weil das gerade war jetzt eigentlich relativ bekannt schon, alle, die uns seit Jahren anhören, wissen das alles natürlich schon top informiert wie eh und je. Aber Kasten 19 fand ich obendrein spannend. Da wurden ein paar Szenarien für Deutschland eben abgeschätzt. Wie stark wird die Nutzung sein und wenn ja, welchen Umfang wird das denn dann darstellen? Und je nachdem, welche Annahmen man jetzt zur Haltegrenze und Nutzungsgrad eben trifft, da gibt es Umfragen zu, wären sie bereit, den digitalen Euro zu nutzen, da sagt wieder so ein Viertel ungefähr der Leute, nee, auf gar keinen Fall. Und so grund die Hälfte sagt, naja, würde ich schon machen oder mehr oder minder positiv der ganzen Sache gegenüberstehend. Und da kommen wir dann so zu Volumen von 50 bis 100 Milliarden Euro. Das sagt einem jetzt erstmal relativ wenig. Was man aber dafür im Kopf haben muss, ist, dass das ja so ein direkter Ersatz in Anführungsstrichen von der Funktion ist für Sichteinlagen und für Bargeld, also für direkt verfügbare Liquidität letztlich oder sehr kurzfristig verfügbare, die genauso eben meistens nicht verzinst oder kaum verzinst sind. Und wenn man jetzt eine Haltegrenze von 3.000 Euro annimmt, was jetzt so dieses Maximum der momentan diskutierten Option wäre, dann fallen diese Sichteinlagen um 2 bis 3% und der Bargeldumlauf so von ungefähr 9-13%. Also wir reden hier nicht darum, das kann man auch mal betonen,
Bargeld ersetzt wird.
Dass von heute auf morgen das Bargeld ersetzt wird. Das sagen sie von sich aus sowieso schon immer, das ist nicht der direkte Ersatz, das ist einfach nur eine Ergänzung, um viele Prozesse leichter zu machen. Und die Schätzung hier bestätigt das halt voll und ganz wirklich. Also selbst wenn man jetzt denkt, dass es ein direkter Bargeldersatz wäre, naja, dann sind wir um die 10%, die jetzt anfangs das eben so annehmen würden und also das Volumen sich ersetzen würden, finde ich jetzt erstmal ernüchternd für den Aufwand, der da drum betrieben wird, weil wir jetzt ja seit Jahren darüber diskutieren, Piloten fahren und immer wieder in großen Symposien, dass alles diskutiert wird. Man muss natürlich im Kopf haben, das ist jetzt nur der Start nach der momentanen Situation. Das wurde noch kaum Aufklärung und Kommunikation dazu betrieben. Was ist das? Was hilft das? Warum möchte man das nutzen? Das kann sich also langfristig sehr wohl erhöhen, weil sich halt einfach über die Zeit dann neue soziale Normen etablieren. Genauso wie das jetzt mit dem Zahlungsverkehr über die Girokarte war, über mobile Zahlungsdienste mit dem Handy oder. Auch in unserem langweiligen Deutschland. Sehr guter freudscher Versprecher. Auch in unserem langsamen Deutschland ist es wahrscheinlich so, dass das einfach über die Zeit hinweg dann akzeptiert wird und mehr natürlich das Bargeld im Volumen des alltäglichen Verkehrs ersetzen wird einfach.
Ich bin gar nicht sicher, also ob das zu kurzfristig gedacht ist, vor allen Dingen den Bargeldumlauf als Referenzgröße zu nehmen, weil letztlich ist ja die Frage, ob es nicht Kreditkarte und PayPal ersetzt an manchen Stellen. Also ob man dann beim Bäcker mit Kreditkarte oder mit digitalem Euro bezahlt oder ob man, wenn man jemandem 4 Euro im Online-Geschäft bei eBay rüberschiebt, das mit digitalem Bargeld macht oder ob, wenn ich jemandem 5 Euro per PayPal schicke, ob ich das dann als digitalen Euro mache. Also ich weiß nicht, ob nicht, vor allen Dingen auch die Kundengruppe, die man zuerst erschließt, nicht unbedingt die sind, die heute noch alles mit Bargeld regeln, sondern die, die heute alles per PayPal regeln. So, ne? Also deshalb weiß ich nicht, ob das als Referenzgröße, also ich glaube auch nicht, dass es jetzt von jetzt auf gleich sowohl das Bargeld als auch die PayPal-Zahlung ersetzt. Ich glaube aber, dass es letztlich ja sowas ist, was eine Ergänzung in verschiedene Richtungen darstellt. Was vielleicht dazu führt, dass Leute, die kritisch sind, was weiß ich, PayPal zu nutzen, dann eher digitales Bargeld nutzen. Oder Leute, die bisher kritisch waren, mit Kreditkarte zu bezahlen aus irgendeinem Grund, dann da vielleicht zu übergehen. Aber ich finde, es ist nicht so schwarz und weiß. Da muss man dann eben, also es kommt sehr darauf an, glaube ich, wie gut es gemacht ist und wie gut es erklärt wird, wie du schon gesagt hast, wie breit dann die Verbreitung wäre und wie breit die Akzeptanz ist. Es ist natürlich zum Sterben verurteilt, wenn es einfacher ist, mit mein Handy mit Apple Pay auf einen Dings zu legen, als mit digitalem Euro zu bezahlen zum Beispiel. Da ist die Durchdringung halt mit anderen digitalen Zahlungsmitteln schon so groß, dass wenn es nicht gut gemacht ist, glaube ich, dann kann man es auch gleich lassen.
Der Prozess muss jetzt mal ganz stumpf gedacht so sein, wie es beispielsweise, wenn du im Ausland bist, wo es eine andere Währung gibt und du mit deiner Karte zahlst, dann wirst du auch gefragt, möchtest du in deiner oder in der Fremdwährung zahlen?
Ja.
Und so ähnlich muss das auch laufen. Du hast ein Gerät vor dir, da steht drauf, möchtest du mit Apple Pay, mit Google Pay, keine Ahnung was, PayPal oder digitalem Euro zahlen. Und du weißt einfach, bei digitalem Euro ist es der Preis. Und bei einem anderen stehen halt noch 30 Cent dabei, weil wahrscheinlich wird das teurer sein. Aber wir wissen es halt jetzt einfach noch nicht so ganz genau. Mhm. Auch da ist das wirklich ein bisschen gerade Kaffeesatzlesen. Aber ja, das ist genau die Hürde, mit der es steht und fällt, wirklich. Mal sehen. Ich denke aber schon, dass das ein bisschen mehr angenommen wird, als hier gerade noch prognostiziert ist. Da bin ich eigentlich gesagt bei dir. Auch weil die derzeitigen BargeldnutzerInnen eher aussterben werden oder, sagen wir mal, auslaufen werden in ihrer wirtschaftlichen Aktivität. Das wird einfach Stück für Stück weniger werden, ganz natürlich. Mhm. Bist du im Altersheim, gehst du nicht mehr so viel raus und kaufst irgendwo was im Bargeld. Ganz stumpf gesagt.
Ja, aber was, wenn du deinen Enkeln dann was schenken willst und die müssen dann das Bargeld loswerden? Dann kostet das auf einmal Geld, mit Bargeld zu bezahlen. Egal. Ja, aber ich meine, das ist ja was die Pandemie schon gebracht hat, dass im Grunde viele Geschäfte ja aktiv verweigern, Bargeld anzunehmen. Also nicht aktiv, aber eben.
Ja, oder auch, dass ganz viele Geschäfte diese Zettel mit EC ab 10 Euro erstmal entfernt haben.
Ja, genau.
Oder dass ich schief angeschaut werde, wenn ich beim Edeka frage, darf ich das 2-Euro-Ding hier gerade mit Karte zahlen? Ich habe kein Bargeld dabei. Mhm. Dann gucken die einen ja jetzt schon an und sagen, ja natürlich, mach doch einfach, leg doch die Karte drauf. Das hatte ich halt früher auch nicht. Mir wurde normalerweise gesagt, nee, EC-Karte erst ab 10 Euro.
Ja, genau. Jetzt müssten noch alle auch Kreditkarten und nicht nur EC-Karten nehmen dann. Aber naja, wie auch immer.
Da ist halt wieder leider das Problem mit den Kosten einfach. Die sind schlicht ganz Stück teurer. Aber dadurch, dass wir jetzt ja kein Maestro mehr haben, sondern alles nur noch über Mastercard, Visa abgerechnet wird, ist das sowieso früher oder später wahrscheinlich hinfällig auch. Mhm. Es konsolidiert sich ein wenig und ob jetzt der digitale Euro da was dagegen hält und ob die Banken damit wieder Fuß fassen können im eigentlichen alltäglichen Zahlungsbusiness, das wird sich zeigen. Wir werden sehen. Können wir nett sagen. Letzter Punkt noch zu diesem ganzen innovativen Geschehen, was da jetzt gerade passiert, was in Deutschland befördert werden soll, laut SVR. Das ist eben die Frage der Regulierung. Ja, ich habe das schon angedeutet. Also in Deutschland ist das Finanzgeschäft, jegliche Art von Finanzgeschäft, sehr stark reguliert, durchreguliert geradezu. Von Banklizenzen bis hin zu irgendwelchen Erlaubnissen der BaFin, was du darfst und was nicht. Das ist gar nicht so einfach, überhaupt irgendetwas zu machen, was mit Geld zu tun hat. Du musst super viel Compliance-Themen berücksichtigen. Und das ist also etwas, was vom SVR nicht angegriffen wird, sondern es wird gesagt, naja, es befördert halt nicht unbedingt neue Ideen, wenn man erstmal riesengroße Hürden überspringen müsste. Vor dem Hintergrund des europäischen Binnenmarktes, also wir haben ja in Europa einige Länder, die aufgrund des Passporting miteinander eben trotzdem füreinander Finanzdienstleistungen erbringen dürfen. Also wenn du jetzt, was weiß ich, in Polen ein Finanzdienstleister bist, darfst du genauso diese Dienstleistung in Deutschland erbringen. Das ist einfach aufgrund des europäischen Binnenmarktes erlaubt. Und da das natürlich national sehr anders ausgestaltet ist, werden sich nicht allzu viele Leute in Deutschland ansiedeln wollen, wenn sie eine neue Idee haben für sowas, sondern vielleicht doch eher zu den Ländern gehen, die ein bisschen lockerer sind. Und ich denke, in diese Kerbe schlägt eben der SVR hier mit dem Vorschlag zur Regulierung, dass man nämlich diese innovativeren Geschäftsideen vielleicht durch, Achtung, Regulatory Sandboxes etwas erleichtern sollte. Also um das auf Deutsch zu übersetzen, das nennen die regulatorische Experimentierräume für diese Finanzdienstleistungen. Es wäre dann die Idee, dass man zeitnah und kostengünstig eine Innovation ausprobieren könnte. Was das ganz konkret heißt, habe ich beim Durchlesen nicht gefunden.
Nee.
Sie hatten ein, zwei Beispiele und die möchte ich jetzt auch nennen, damit man sich überhaupt was drunter vorstellen kann. Aber das ist mein Hauptkritikpunkt an diesem ganzen Ding, dass das so undurchsichtig ist. Was genau das denn jetzt bedeuten soll im Alltag? Die Beispiele, die sie nennen, ist zum Beispiel in Australien, die haben mal eingeschränkte Banklizenzen rausgegeben mit einer maximalen Einlagehöhe. Also du sagst dir, du darfst nicht so viel wachsen, wie du möchtest, wenn du jetzt ganz viele Kunden findest, die dein Produkt toll finden, sondern du darfst halt nur bis zu einer bestimmten Menge überhaupt Einlagen annehmen. Und damit ist deine Größe ganz stumpf gedeckelt. Gibt es also eine eingeschränkte Banklizenz. Und das wäre natürlich so ein Sandbox, so eine Art von ja, Sandkasten, in dem du dich mal austoben kannst und gucken kannst, funktioniert dein Produkt überhaupt? Will das überhaupt jemand haben? Welchen Mehrwert bietet es? Läuft der Prozess? Haben wir irgendwo Lücken, Datenleaks oder was auch immer? Und. Das geht mal als ein Beispiel zumindest in die Richtung, wo man sich was drunter vorstellen könnte. Zum anderen haben sie eher breiter genannt, dass im Vereinigten Königreich, also UK, neue Produkte nach Beratung durch Aufsicht eben mit VerbraucherInnen direkt getestet werden können. Und das ist also jetzt schon sehr viel näher an einem wirklichen Betrieb des Produkts, aber da ist die Aufsichtsbehörde anscheinend sehr stark integriert und in irgendeiner Art und Weise beraten die da. Ich habe aber nicht verstanden, ob sie die VerbraucherInnen eigentlich direkt beraten sollen oder ob es darum geht, dass die Anbieter,
ja, das habe ich so verstanden,
dieser Finanzdienstleistung beraten werden, wie genau sie es auszugestalten hätten.
Ja, ich habe es so verstanden, dass es darum geht, die Unternehmen zu schulen, damit sie die regulatorischen Maßgaben treffen quasi.
Ja, aber machst du doch mit sonst keinem. Warum plötzlich bei denen jetzt eine Rechtsberatung von der Aufsichtsbehörde?
Ich habe keine Ahnung.
Also für mich ist das alles sehr undurchsichtig und das ist halt einfach das, was ich... Ich verstehe im Grunde, worauf sie hinaus wollen, dass man sagt, hier, wir sind einfach nicht sexy, wir sind einfach nicht diejenigen, die halt die tollen Rahmenbedingungen bieten, wir sind viel zu verkopft, viel zu reglementiert in allen Ecken. Ich stimme dem voll und ganz zu, also nicht nur im Finanzdienstleistungsbereich, sondern eigentlich wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen, überall eigentlich, wo die BaFin integriert ist letztlich.
Wieso, wir werden doch gleich auch noch über andere Bereiche reden, wo es auch regulatorische Dinge gibt, die man abschafft.
Ja. Genau. Also ich stimme dem im Grunde zu. Ich habe einfach nur wirklich keinerlei Vorstellung oder Ideen im Kopf, wie genau man das so stark abgrenzen soll vom eigentlichen Kernwirtschaftsgeschehen der restlichen Welt um einen herum, dass das wirklich eine Sandbox wird.
Mhm.
Also man kennt das ja, also zumindest ich kenne das so ein bisschen aus dem Technikbereich, wo man Sandboxing betreibt, um eben ein Programm von seiner Umgebung, vom System beispielsweise abzuschirmen, dass es auf die Daten des Systems nicht direkt zugreifen kann oder nur in einem ganz bestimmten vorgegebenen Rahmen. Und wenn wir jetzt drüber reden, ob jemand sein Geld irgendwo anlegt, beispielsweise für ein Sparprodukt, was halt irgendwie total neu und innovativ ist, ja, wo ist da die Grenze? Du schmeißt das da rein und was passiert da jetzt genau? Wo ist da jetzt die Abgrenzung zu dem, was du in echt tust? Also entweder gibst du es halt irgendjemandem, der bereits reguliert ist, oder du gibst es jemandem, der halb reguliert ist. Also welcher... verstehe es nicht, wirklich. Ich bin da einfach, glaube ich, nicht tief genug drin. Mir ist das einfach unklar, was das sein soll. Und ich glaube auch nicht, jetzt wieder zurückzugreifen auf unsere derzeitige Entwicklung in Deutschland, dass es etwas ist, was uns hier gerade richtig erstens weiterbringen wird. Dafür gibt es einfach gar kein Interesse. Wir haben gar keine Firmen, die da so großes Interesse an sowas haben. Wir haben einen super eingesessenen großen Bankensektor, der sich selbst erstmal hier mit vielen anderen Dingen befassen muss. Und zum anderen sehe ich halt einfach nicht, dass Deutsche das so krass annehmen momentan. Mhm. Ich glaube, dass nicht so viel Bedarf da ist, weil wir haben halt einfach in Europa so viele andere Länder, die ganz tolle Dinge bieten. Wir können da ja einfach mitmachen. Zählt einen ja niemand von irgendwas ab. Mir ist das alles nicht klar. Was bringt das einem selbst? Was bringt das jetzt uns irgendwie gesamtwirtschaftlich? Außer dem großen, übergeschriebenen, der Leuchtreklame mit Innovation. Guck mal, wir haben auch. Und das ist das, was ich da irgendwie am ehesten ankreiden würde. Damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende zum Kapitel 3, weil ehrlich gesagt waren jetzt so ein paar Dinge drin, die ich ganz spannend fand. Aber vieles davon ist dem geneigten Beobachter, der geneigten Beobachterin einfach schon bekannt.
Eine kleine Randnotiz, PayPal-Zahlungen werden als Fintech ausgewiesen. Also ich habe nämlich mich gefragt, also es gibt ganz am Anfang des Kapitels so eine Auflistung zu den Anteilen einzelner Finanzprodukte am Gesamtumsatz. Das ist das, wo auch drin ist, wir eben das Bargeldtransaktionen stark abgenommen haben und internetbasierte Zahlungsmethoden stark zugenommen haben. Dann habe ich eben mich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen mobile Bezahlverfahren und Internetbezahlverfahren. Das habe ich im Folgenden verstanden und habe dann eben gesucht, wo PayPal mit drin ist. Und PayPal wird als Beispiel genannt für Fintechs. Und dann habe ich gedacht, na gut, ja, Fintech, PayPal war natürlich mal ein Fintech, aber es ist ja eigentlich Teil von einem großen Konzern. Und wenn irgendwer Big Tech ist, dann ist es doch eigentlich PayPal. Also so, na klar, es ist nicht Apple oder Google. Aber ja, ich finde, dass die Abgrenzung, die da gemacht wird, finde ich an manchen Stellen, also sie führen eben unter den Big Techs Apple, Alphabet, Ali, ja, und
Amazon
genau. So. Und aber letztlich ist PayPal ja vom Ganzen, auch wie lange die Marktdurchdringung schon ist und wie lange es das Unternehmen gibt und auf sowas für eine Art von Unternehmensstruktur das kommt, gehört das halt zu diesem Big-Tech-Bereich. Weil es ist ja kein Startup.
Ja, es ist halt nicht der innovative, genau. Es ist nicht der Startup-Bereich, nicht der innovative Startbereich, wo man sagt, ah, kleines Fintech-Unternehmen, die machen jetzt so eine ganz spezialisierte Dienstleistung für jemand anderen oder für Endkunden sogar.
Aber das ist nur eine Randnotiz.
Aber ich glaube, deswegen, was sie abgrenzen, ist wirklich einfach, dass Big Tech wirklich an ganz vielen Ecken und Enden die Finger im Spiel hat. Fintech primär im Finanzdienstleistungsbereich. Und da würde ich diese Abgrenzung schon auch ziehen, dass PayPal primär einfach für Zahlungsverkehr zuständig war und ist. Da ein Riese, logischerweise, der Riese und auch heutzutage bekanntermaßen mit Datenhandel offensichtlich Ambitionen hegt. Also die werden da ganz stark vordringen in diesem Big-Tech-Bereich. Aber ich glaube schon, dass sie sich primär auf diesen Zahlungsbereich fokussieren weiterhin und deswegen da nicht reinfallen würden.
Ja, aber ich finde halt von dem, was sie da als Stabilitätsrisiken so benennen, das ist halt nicht das, was eben da bei Fintech benannt wird als Stabilitätsrisiken. Und ich habe mich dann eben gefragt, also in dieser Klassifikation ist es halt so ein bisschen, also es ist so ein bisschen künstlich auch herangezogen. Weil natürlich, klar, die anderen, die haben auch noch andere Geschäftsfelder, aber das Risiko liegt eben da eben in der Nutzung von Daten oder das Risiko, aber ne, das, was der Vorteil liegt in der Datennutzung und so weiter, während eben in diesem Startup-Bereich halt innovative Unternehmen geführt werden, die vielleicht auch neue Produkte anbieten und damit scheitern könnten. Das ist nicht vergleichbar. Also das fand ich so ein bisschen, da habe ich mich gefragt, wie sauber ist diese Analyse im Sinne von dieser Abgrenzung, weil eben, wenn man das in diesen Anteilen in den Grafiken misst und hat mobile Zahlungsverfahren abgegrenzt werden von internetbasierten Zahlungsverfahren, dann könnte man eben auch klarer und sogar in Richtung kartellrechtlicher Betrachtung gehen, wenn man diese Big Techs anguckt. Und das ist aber nichts, was jetzt für den Fintech-Sektor relevant ist. Und ich fand das ein bisschen eine künstlich hergezogene Grenzsetzung vielleicht. Oder eben zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die da so ein bisschen in den Topf geworfen werden. Aber wie gesagt, es ist nur eine kleine Randnotiz.
Ja, aber ich denke, das zeigt halt ganz gut auf, auch was sie hier für ein Spannungsfeld aufmachen. Ja. Also, dass das nicht so klar mehr getrennt ist alles. Und dass der eine jeweils in die anderen Bereiche vordringt oder vordringen wird in nächster Zeit. Ja. Ich denke schon, dass das ganz klar ist. Aber es ist auf jeden Fall ein valider Einwand, weil ich meine, wo zieht man solche theoretischen Grenzen immer, ne? Weiß man eigentlich nie so genau. Man muss sich das halt irgendwie verbildlichen. Ich glaube, was sie halt gemacht haben, ist wirklich, hat man mehr als den Finanzdienstleistungsbereich in seinem Hauptportfolio, dann bist du, oder kommst du ursprünglich aus einem anderen Bereich, dann bist du Big Tech. Wenn nicht, bist du eher Fintech. Und ich denke, das ist so das, wie sie es unterteilt haben, aber total valide.
Das ist halt so ein bisschen auch wieder eine regulatorische Herangehensweise und nicht eine marktbasierte Herangehensweise in irgendeiner Form. Ja.
Ja.
Naja, ja, sollen wir mal über den Wohnungsmarkt reden?
Ja, wenn du möchtest.
Ich würde drüber reden.
Dann red du.
Ja, das vierte Kapitel des Gutachtens beschäftigt sich mit dem Wohnungsmarkt. Das ist auch ein brisantes Thema und finde ich auch ein wichtiges Thema. Der Aufhänger, das jetzt in diesem Wirtschaftsfachgutachten zu betrachten, ist eben das Spannungsfeld einerseits zwischen Lebenshaltungskosten in der Stadt und auf dem Land und damit eben generell einfach der Frage, wie nachhaltig ist sozusagen der private Konsum und der ganze Bereich eben der Inflation in verschiedenen Regionen, weil einfach sie sehr viel auch den Preisanstieg bei Wohnraum zunächst mal einfach darstellen im Durchschnitt. Und dann die Frage, wie erschwert eben der Wohnungsmarkt auch das Matching auf dem Arbeitsmarkt. Das ist so ein zweiter Layer, der da noch drunter liegt. Also das eine ist eben an sich, wie sieht der Preisanstieg bei Immobilien aus und bei Mieten und wie verteilt sich das regional? Und dann eben die Frage, was hat das für Auswirkungen unter anderem eben auch auf den Arbeitsmarkt? Und sie stellen dann da, finde ich, auch Dinge, die man erwartet hätte, aber die in der Form, wie die da kondensiert dargestellt werden, eben schon auch nochmal krass sind. Nämlich die Entwicklung der Immobilienpreise und daran gekoppelt auch der Mieten. Die Ausgangslage ist eben, dass wir in den letzten 20 Jahren zwischen 2010 und 2023 letztlich eine Immobilienpreisinflation haben und daraus folgt dann auch eine Mietinflation, die zuletzt so in der Zeitspanne 1980 bis 1995 zu beobachten war und die sich aber zudem auch noch unterscheidet zwischen dem Typus der Immobilien und der Lage. Ganz generell sind alle Wohnimmobilienpreise gestiegen, allerdings am krassesten eben die für Mehrfamilienhäuser. Und da hängt dann natürlich auch dran, dass dadurch auch die Mieten stark gestiegen sind, weil die Herstellungs- wie Erhaltungskosten für Wohnimmobilien eben gestiegen sind. Also die Mehrfamilienhauspreise liegen deutlich oberhalb nochmal in der Preisentwicklung, oberhalb von der von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wo Mehrfamilienhäuser sind und nämlich gerade in Ballungsräumen und Großstädten. Und da sind eben insgesamt die Möglichkeiten natürlich, weiteren Wohnraum zu erschließen, einfach begrenzt. Und dadurch steigen die Bestandsimmobilienpreise deutlich stärker. Und hieran anschließend gibt es letztlich auch eine sehr, sehr krasse Entwicklung bei den Mieten. Und die begründet sich letztlich auf zwei Seiten. Das eine ist, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen kontinuierlich gestiegen ist. Und zwar stärker als die Bevölkerungsentwicklung. Also wir haben ja eine nahezu stagnierende Bevölkerung, leicht steigend durch Zuwanderung, aber deutlich steigende Mieten. Und das hat damit zu tun, dass die Anzahl der Haushalte stark gestiegen ist. Also während die Bevölkerungsentwicklung nur sehr moderat ist, ist die Anzahl der Haushalte aber sehr stark gestiegen, weil es sehr viel mehr Einpersonenhaushalte gibt. Das hat verschiedene Gründe, Scheidungsraten und Alterung der Bevölkerung in großem Umfang. Denn übermäßig hoch vertreten sind Einpersonenhaushalte in der Altersgruppe 65 und älter, weil eben Leute nicht aus ihrer etablierten Wohnung ausziehen, wenn der Partner verstirbt oder wenn sie eben eigentlich so die Kinder ausziehen und solche Sachen. Das heißt, je älter die Leute sind, desto mehr Wohnraum pro Quadratmeter bewohnen wir sie. Und da ja unsere Bevölkerung altert, nimmt also die Anzahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte massiv zu. Und die haben einfach im Verhältnis größer, besetzen die sozusagen mehr Wohnraum. Und zwar in dem Umfang, dass sie ausrechnen, dass insbesondere in kreisfreien Großstädten und in insgesamt in städtischen Lagen ungefähr die Besetzung quasi von Wohnraum, also von Quadratmetern pro Person, um 12% oberhalb dem Durchschnitt liegt. Und daraus ergibt sich praktisch eine Überbesetzung von Wohnungen gegenüber dem Durchschnitt an Wohnraum pro Person. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist dann total logisch, wenn man drüber nachdenkt. Also würden alle Leute so viel Quadratmeter bewohnen wie der Durchschnitt, dann könnten wir 1,3 Millionen mehr Menschen unterbringen. Also das ist die Message.
Also alte enteignen.
Genau, alte rausschmeißen, kleinere Wohnungen. Na, das ist halt einer der Hauptgründe, muss man sagen. Neben, und das ist der zweite Grund, den Gestehungskosten von oder Herstellungskosten von Wohnraum, die massiv gestiegen sind. Also dass eben die Angebotsmieten bei Neubezug sehr viel stärker gestiegen sind als die Bestandsmieten, weil eben die Baukosten massiv gestiegen sind und deshalb eben neu angebotene Wohnungen im Durchschnitt über die letzten 15 Jahre pro Jahr um 4% teurer geworden sind, während die Bestandsmieten nur um 1,4% gestiegen sind. Und das zahlt sozusagen da eben. Also es gibt einerseits beim Angebot eine Knappheit von insbesondere kleinen Wohnungen. Und das führt wiederum dazu, dass es eine Fehlallokation gibt, also dass zum Beispiel Alleinerziehende mit Kindern auf zu wenig Wohnraum leben, während Einzelpersonen auf zu viel Wohnraum leben. Und dann gibt es eben gleichzeitig eine erhebliche Kostenentwicklung bei Wohnimmobilien, die dazu führt, dass die Neuangebotsmieten sehr stark oberhalb der Inflation gestiegen sind. Und auch schon jetzt seit vielen Jahren, seit 2010 im Grunde.
Da könnte man jetzt auch ganz schnippisch sagen, dafür braucht es keine SVR-Wirtschaft, um das herauszufinden. Da kann man einfach irgendwo nachfragen.
Ja, das stimmt. Sie zeigen noch natürlich die Entwicklung, die hin zu Allokationen in Großstädten. Also wenn man sich München anguckt, das zeigt wirklich insane, wie stark die Immobilienpreise da gestiegen sind, nochmal im Verhältnis auch zu anderen Großstädten und wie so die regionale Verteilung der Binnenzuwanderung auch ist. Da ist eben der Link zum Arbeitsmarkt, dass sozusagen die Binnen- und Außenzuwanderung sich halt sehr stark auf Ballungsräume konzentriert. und dadurch da eben einen zusätzlichen Preisanstieg hervorruft, während eben im ländlichen Raum zum Teil ein Überangebot und gerade in Ostdeutschland halt ein Überangebot an Wohnungen gibt. Und das wirkt sich natürlich indirekt auch auf die Rekrutierungsmöglichkeiten von Arbeitskräften aus, weil dann ist halt so, entweder du bietest Homeoffice an oder Leute können sich die Wohnung kaum leisten, du musst sehr viel höhere Gehälter zahlen, wenn du in so einem Ballungsraum bist, damit die Leute sich das Wohnen da leisten können. Das heißt, die Mobilität von Arbeitskräften ist letztlich eingeschränkt, unter anderem durch die sehr hohen Kosten in sehr produktiven Regionen. Das ist eben dann so der Zusatzfaktor, wo man sagt, naja, wir brauchen eigentlich eine gute Allokation von Arbeitskräften, aber die wird eben über die Entwicklung der Mieten, wird es in gewissen Regionen halt abgebremst.
Mhm.
Das hat so ein Henne-Ei-Problem. Sache natürlich, weil du möchtest, dass Leute dahin ziehen, um da zu arbeiten. Das erhöht die Kaufkraft in diesen Regionen, aber gleichzeitig geben die Leute dann einen Großteil für Wohnraum aus und sind sie vielleicht auch nicht gewillt, dahin zu ziehen. Ne? So. Wie gesagt, es ist hauptsächlich ein Problem von Großstädten und kreisfreien Städten und weniger von ländlichen Regionen und zum Teil gibt es eben in ländlichen Regionen auch Leerstand. Das ist auch die Frage, genau, wofür braucht man dann ein SVR-Gutachten für? Da geht es im Wesentlichen auch darum, wie kann man jetzt an dem Problem was ändern? Also, wir haben jetzt die Diagnose A, zu viel Ein-Personen-Haushalte, B, zu teure Herstellungskosten und zu geringer Ausbau der Wohnimmobilien in insbesondere Großstädten. Und jetzt kann der Staat natürlich nicht alte Leute enteignen. Das heißt, die Frage ist eben, was könnte man tun und was sollte man tun? Und da gibt es zwei, drei Komponenten. Das eine ist natürlich, wie kann der Staat auf die Kosten, auf die Herstellungskosten einwirken? Da ist einerseits die Möglichkeit, dass man natürlich an der Gewerbesteuer dreht, um die Schaffung von Wohnraum durch große private Immobilienkonzerne zu erleichtern. Dann kann man an Baugenehmigungsbürokratie sparen. Das heißt, da geht es halt um Genehmigungsverfahren, um steuerliche Anforderungen, über die Nutzung von Grundsteueranreizen, um nachzuverdichten. Weil also man könnte dann zum Beispiel sagen, man besteuert unbebaute Baugrundstücke total hoch, sodass die auf jeden Fall angeboten werden an Leute, die die bebauen wollen. Dann Anreize für Nachverdichtung zu setzen, also bevorzugt Projekte zu bewilligen, die zur Nachverdichtung führen, also Geschossaufbau, Dachausbau, Anbauten, Teilung von Grundstücken und Bebauung von noch existenten Baugrund. Solche Sachen, weil natürlich im städtischen Raum eine Neuerschließung oft gar nicht möglich ist, aber eine Nachverdichtung an vielen Stellen schon. Und weil bisher aber ja für Umbauten quasi die gleichen Genehmigungsverfahren gelten wie für Neubauten. Das heißt, wenn ich eine Baugenehmigung brauche, um mein Dach auszubauen, die genauso vom Verfahren her ist, wie um ein neues Haus zu bauen, dann überlegt man sich natürlich, ob man das macht oder nicht. Vielleicht überlegt man sich auch nur, ob man dafür eine Baugenehmigung stellt oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn wir wollen, dass zum Beispiel große Wohnungsbaugesellschaften Stockerhöhungen machen oder sowas, dann ist es natürlich ein Bürokratieabbau da eine gute Möglichkeit. Das ist so der eine Weg, der ganze Bereich der Nachverdichtung. Dann gibt es eben natürlich die Möglichkeit, die Erschließung von Flächen, also letztlich die steuerliche Anreize, dass Baugrundstücke auch bebaut werden. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer erhält die Wohnungen? Und da ist eben das Thema sozialer Wohnungsbau ein wichtiges Thema, weil die Verfügbarkeit von Sozialwohnungen erheblich zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Sozialwohnungen müssen nicht dem Staat gehören, sondern können auch mit einer Bindung, also es gibt die Möglichkeit, dass es wirklich in kommunaler Hand Sozialwohnungen gibt. Das gibt es quasi gar nicht mehr, weil die meisten Kommunen aus finanziellen Gründen ihre Wohnungsbestände verkauft haben. In den 90er Jahren insbesondere und Anfang der 2000er Jahren gab es ja diverse Kommunen, die kurz vor der Pleite standen und die dann alles verkauft haben, inklusive ihrer Kanalsysteme. Dem sind eben auch sehr viele Wohnungen zum Opfer gefallen. Jetzt ist es zusätzlich so, dass auch jeder private Wohnungskonzern Sozialwohnungen besitzen kann. Die haben dann nur eine Sozialbindung. Also dann ist es eben so, die gehören prinzipiell privaten Leuten, aber man braucht einen Wohnberechtigungsschein, um die beziehen zu können. Dafür ist die Miete günstig. Aber die Bindung ist immer auf Zeit und es laufen halt in den nächsten, also jetzt schon die letzten 10 Jahre und die nächsten 20 Jahre, laufen erheblich Sozialbindungen aus, ohne dass was nachkommt. Also das wird sich sogar noch beschleunigen. Und dadurch nimmt der Bestand an Sozialwohnungen immer weiter ab und das führt eben dazu, dass dann die Sachen zum Marktpreis vermietet werden und dass die Wohninflation eher noch ankurbelt. Und da kann der Staat natürlich auf jeden Fall was tun, indem man eine Mindestquote von Sozialwohnungen pro Stadt ausweist oder einen Anreiz schafft, dass eben Unternehmen wiederum steuerlich begünstigt werden, um Sozialwohnungen anzubieten, dass es wieder öffentliche Bauprojekte gibt oder dass kommunale Immobilien oder Immobilien, wo es einen Leerstand gibt, umgewidmet werden in Wohnungen, also zum Beispiel Umwidmung von Gewerbeimmobilien in Wohnungen mit einer Sozialbindung versehen werden. Das würde auch durchaus der Belebung von Leerstand in Innenstädten beitragen. Das heißt, das ist ein Bereich im Bereich vom sozialen Wohnungsbau, wo es einen relativ großen Hebel gibt.
Haben die das betitelt irgendwie mit einer Nummer irgendwo?
Also zunächst mal der Bestand hat sich eben von 1990 fast 3 Millionen Sozialwohnungen verringert auf 2023 noch um die 1 Million Sozialwohnungen, also nahezu um 2 Drittel reduziert.
Hui.
Und das geht halt noch weiter. Wie gesagt, die Sozialbindungen laufen aus, üblicherweise nach 30 Jahren. Das heißt, viele Wohnungen, die noch 1990 genehmigt worden sind, da läuft es halt jetzt dieser Tage aus.
Das ist halt besonders schrecklich vor dem Hintergrund momentaner Bauflaute, weil du kannst noch so viel Auflagen geben, genau, dass 20% der Wohnungen Sozialwohnungen sein müssen. Wenn keiner baut oder sehr kleine Projekte nur oder sehr runtergedampfte Projekte nur verwirklicht werden, kann es das ja nicht im geringsten auffangen.
Genau, und da ist es eben so, dass natürlich, dass das ja eine Frage, eine soziale Frage ist und weniger nur eine Verfügbarkeitsfrage und natürlich sich dann, wenn eh wenig gebaut wird, dann eben der Markt eher dahin geht, dass es
rentable Dinge sein müssen.
Rentable, genau. Und dann kann man natürlich sagen, wir machen eine Kappung oder eine Mietpreisbremse, aber das kann ja keine Dauerlösung sein, weil dann macht es halt keiner mehr, ne?
Richtig.
Und entsprechend muss man eben da schon gucken, dass es noch rentabel ist, indem man eben dann Steuererleichterungen oder sowas macht. Und ja, genau, die Anzahl der Baugenehmigungen ist in den letzten Jahren schon stark zurückgegangen und das wird dazu führen, dass in Zukunft auch die Anzahl der neu gebauten Immobilien, also die abgeschlossenen Immobilien, immer stärker zurückgehen. Also Sie sagen, zunächst mal würden Sie dazu raten, eben die Passgenauigkeit von Sozialwohnungen anzupassen, also die Allokation der verfügbaren Sozialwohnungen an wirkliche soziale Härtefälle zu verbessern, dann den sozialen Wohnungsbau zu subventionieren, gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen zu gründen, also neue Wohngemeinnützigkeit über Steuerbefreiung, also sowas wie auch genossenschaftliche Projekte und sowas, weil das eigentlich mein Erfolgsrezept war. Also gemeinnütziger Wohnungsbau war lange bis in die 90er Jahre herein ein Erfolgskonzept und ist aber dann aus Kostengründen abgeschafft worden. Ist aber auch ein Länderproblem, ne? Da kann halt der Staat auch wenig tun. Sie sagen halt einerseits, dass die Mietbelastung im Durchschnitt ist 27% über alle Haushalte, aber im ersten Quartil 36%. Das heißt, die Leute geben über 1/3 ihres Einkommens für Mieten aus und außerdem ist es stark gestiegen. Im Durchschnitt ist konstant geblieben seit den 2000er Jahren, aber in einem unteren Einkommensquartil ist halt die Mietbelastungsgrenze erheblich gestiegen und das führt zu einer steigenden Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Das ist halt eins der Argumente, dass sie sagen, naja, wenn die Mietbelastung sehr hoch ist, dann führt es auch dazu, dass der Wohnungsmarkt immer stärker zu einer Segregation führt. Also dass, wenn es ein Anbietermarkt ist, Leute immer weiter von günstigen Wohnungen ausgeschlossen werden, wenn es wenig Sozialwohnungen gibt. Du halt am ersten Wohnungsmarkt sozusagen, wenn bekannt ist, dass du 40% deines Einkommens für Miete ausgeben musst, es eine immer stärkere Prüfung gibt und dadurch Leute in immer schlechtere Stadtviertel ausweichen müssen und immer schlechteren Zugang zu guten Mietwohnungen haben. Und das führt dazu, dass es eine starke Überbelegung von Wohnungen gibt, die eben zu einem höheren Armutsrisiko, Armutsgefährdungsrisiko, einer stärkeren sozialen Spaltung führt und dass besonders eben kinderreiche Familien und Alleinerziehende betroffen sind und dass das eben das Armutsgefährdungsrisiko weiter erhöht, auch für die nächste Generation, also für Kinder von Personen, die selber unter hoher Wohnbelastung davon betroffen sind und zitieren dann zum Beispiel für Berlin eben, dass es zu einer überstarken Belastung durch Mieten zu deutlich höherer Gentrifizierung und auch in entfernteren Stadtbezirken, also dass sich quasi die Gentrifizierung immer weiter fortsetzt, dadurch eine soziale Segregation entsteht, die soziale Spaltung und soziale Unruhen bestärkt und damit hohe externe Kosten in der Gesellschaft hervorruft und eben zu sozialer und letztlich dann auch gesellschaftlichen Problemen und Konflikten führt und sagen, das Problem ist eben an sozialer Wohnungspolitik, dass man eigentlich kombinieren muss, die Individualförderung und die Wohnungsbauförderung, also dass sozusagen man vom Ende der Objektförderung und dem Wohnungsangebot denken muss und von der Subjektförderung, also dem Anspruch auf Wohngeld oder Sozialwohnung. Und das ineinander greifen muss. Also man muss einerseits eben sagen, müsste man sozusagen die Treffgenauigkeit erhöhen, indem zum Beispiel das Wohngeld je nach Wohnungsmarkt unterschiedlich ausfällt. Das ist ja in gewisser Weise schon, aber es ist eben im Moment mit einer sehr hohen Körnung. Und das könnte man besser abbilden. Und dass gleichzeitig man darauf hinzielt, mehr Sozialwohnungen anzubieten, um eine Entlastung auch beim Wohngeld dann ja wiederum zu erreichen. Also je mehr Sozialwohnungen es gibt, was allerdings in Länderhand liegt, desto weniger Wohngeld müsste man zahlen, was wiederum in kommunaler Hand liegt. Also da müssen eben auch verschiedene Regulierungsebenen ineinander greifen. Im Moment wird Wohngeld ja oft nicht in Anspruch genommen, auch von Personen, die Anspruch auf Wohngeld hätten und dann eben einfach in einer normalen Wohnung unterkommen könnten, wenn sie das Wohngeld beantragen. Und gleichzeitig werden eben in vielen Regionen so wenig Sozialwohnungen angeboten, dass das Wohngeld trotzdem nicht reicht, um die Miete zu bezahlen. Das heißt, sie sprechen sich stark dafür aus, diese beiden Ebenen zu verknüpfen und eben gezielt eine Entlastung beim Wohngeld herbeizuführen durch mehr Sozialwohnungen und gleichzeitig das Wohngeld auch zu nutzen, um eben eine Entlastung am Wohnungsmarkt in bestimmten Regionen zu erreichen. Um insbesondere soziale Härten abzufedern für alleinerziehende, kinderreiche Familien und Menschen mit Migrationshintergrund, die am ersten Wohnungsmarkt benachteiligt werden. Und eben da auch eher nicht nur Einkommensgrenzen heranzuziehen, sondern zum Beispiel solche Personengruppen besonders zu fördern. Also nochmal eine extra Förderung quasi einzuziehen oder eine vorrangige Förderung von Personen, die eine Diskriminierungswahrscheinlichkeit am ersten Wohnungsmarkt haben. Und dann kommt eben ja, wie kann man das erreichen? Und da sind eben Sachen wie Nachverdichtung, Flächenpotenziale heben, was ich gerade schon genannt hatte, zusätzliche Stockwerke, Überarbeitung von Bebauungsplänen, also auch nochmal so wie ähnlich wie bei kommunaler Wärmeplanung ist eben auch die Frage einer Neuausrichtung der Grundstücksplanung, einer Nutzung der neuen Grundsteuer für solche Fälle, also die Grundsteuer zielt zu erheben, insbesondere die aus städtebaulichen Gründen erhoben werden kann, also baureife Grundstücke besonders stark zu besteuern. Senkung der Baukosten, indem man eben einen Gebäudetyp mit geringeren Kosten für die Planung hat, Anreize für seriellen oder modularen Wohnungsbau erhöht, indem man zum Beispiel die Planungskosten vereinfacht, indem Leute eben quasi, wenn sie das gleiche Haus 5-mal beantragen, nur einen Antrag stellen und solche Sachen. Verbesserte Anbindung von angrenzenden Regionen, also quasi eine noch weitere Erschließung von Stadtrandlagen. Dann, was ich ein bisschen fragwürdig finde, ist die erhöhende Attraktivität von strukturschwachen Regionen, weil das widerspricht total diesem Arbeitsmarktargument. Also sie sagen, ja, man könnte ja Entlastung schaffen, indem man Förderregionen ausweist, die bisher strukturschwach sind und da die Verfügbarkeit von Wohnraum als Standortvorteil genutzen. Aber was will man denn, wenn es da keine Arbeitsplätze gibt, dann ist halt egal, ob es da günstige Wohnungen gibt. Und da kann man auch, man kann halt, das sehen wir ja, in bestimmten Regionen so viel fördern, bis man grün wird. Wenn es da keine Ansiedlung von Unternehmen gibt, dann will da halt, dann kann da ja niemand wohnen.
Ich denke, das ist auch eins der Kernprobleme, was es mit dieser Umnutzung von Gewerbeimmobilien gibt. Ich habe dazu außerdem den passenden Kasten jetzt endlich gefunden, weil die Dinger sind ja dann leerstehend, weil es da nicht mehr, keine Ahnung, beispielsweise ja, keine Produktion mehr stattfindet in einer großen Lagerhalle oder sowas, dann könnte man das irgendwie umnutzen und da Wände einziehen und Wohneinheiten draus basteln und so. Aber warum sollte man das tun? Und ich habe ja nach Nummern gefragt dazu. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was hier in diesem wieder mal sehr informativen Kasten steht. Ich finde sowieso, dass diese Kästen im ganzen Gutachten
eigentlich... Kasten 22, oder?
Genau, 21? Kasten 22 auf Seite ja. 240, genau. Ich finde sowieso, dass die Kästen einfach immer wieder super viel spannende Infos bieten, weil die so ein kleines bisschen handfeste Zahlen nochmal dazugeben. Aber was sie hier eben auch aufzeigen, ist, dass es verschiedene Studienlagen gibt. Natürlich je nachdem, welchen Umfang man sich anschaut. Schaut man es jetzt gesamtdeutschlandweit an, was könnte umgenutzt werden? Kam halt mal eine Studie aus 2020 zum Schluss, dass bis 2040 1,86 Millionen Wohnungen entstehen könnten. Das wäre ja eine unglaubliche Menge an Wohnraum. Mm. Da muss man natürlich jetzt dieses Sternchen dran setzen, was wir gerade gesagt hatten. Also wo will man denn dann leben? Möglicherweise sind das irgendwelche alten Produktionshallen in Thüringen, irgendwo auf dem Land. Und dann fragt man sich halt doch, naja, möchte ich jetzt in der alten Butze vom VEB sonst was in Thüringen auf dem Land leben? Ich habe in Thüringen gelebt, nichts gegen Thüringen, wunderschönes Land. Aber das ist halt natürlich genau mit diesem Spannung dahinter, dass du da einfach keine Arbeit in dem Maße findest von Wohnungen, die du da schaffen würdest. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoller, die anderen Zahlen hier zur Rate zu ziehen. Also gab zwei andere Studien, einmal mit den 21 größten deutschen Städten. Die reden von bis zu 200.000 neue Wohnungen, also eine erheblich kleinere Anzahl, über die wir jetzt reden. Aber da sind wir dann auch wirklich in den Ballungsgebieten. Oder wenn jemand anderes, das IFO-Institut hat 2024 noch eine ganz aktuelle Studie rausgegeben mit den 7 größten deutschen Städten, maximal 60.000 neue Wohnungen. Also natürlich, je mehr man es eindampft jetzt auf weniger Städte, desto weniger Wohnungen werden da auch irgendwie frei. Und gerade je größer die Städte sind, desto mehr von dem Wohnraum, der potenziell verfügbar wäre, ist dann schon genutzt. Aber das geht auf jeden Fall ganz klar in die Richtung, dass man sagt, naja, eigentlich müssen wir in den Ballungsgebieten, wo ganz viele Leute sind, ganz viele Leute arbeiten und leben wollen, aus ganz vielen mannigfaltigen Gründen, da müssen wir halt einfach mehr schaffen. Und selbst wenn wir jetzt mal hier diese 200.000 im Kopf haben, naja, 200.000 Wohneinheiten in den 21 größten deutschen Städten, das wäre ja schon richtig was.
Ja, ich denke, es ist auch die Frage, von was, welcher Art von Gewerbeimmobilien redet man. Was ja durchaus auch positive Zweitrundeneffekte hätte, wäre die Umnutzung von Leerstand in Innenstädten. Weil da hast du einerseits Wohnungen genau da, wo Wohnungen fehlen, nämlich in Großstädten und Innenstädten. Gleichzeitig gibt es ja auch in relativ großen Städten erheblichen Leerstand in B-Lagen. Und gleichzeitig wertet es natürlich eine Innenstadt auch wiederum auf, wenn du jetzt nicht die 9 größten Städte nimmst, sondern die 21. Wenn es da Leute gibt, die da wohnen, vielleicht attraktive Gemeinschaftsflächen, dann kannst du ja durchaus auch damit ankurbeln, dass Innenstädte wieder attraktiver werden, sich zum Beispiel wieder kleinere Geschäfte eher ansiedeln, weil Leute da sind, die dann halt nebenan beim Bäcker und beim Metzger einkaufen. Und entsprechend ist halt, glaube ich, dieser Aspekt, die Städteplanung da aktiver einzubinden, den finde ich super wichtig. Weil wenn jemand mit frischen Augen auf so einen Bebauungsplan guckt und sagt, naja, wir setzen jetzt hier mal bewusst die bürokratischen Hürden herab, um zum Beispiel aus Geschäftsräumen Wohnungen zu machen, weil das ist ja oft gar nicht so einfach, wenn du eine Immobilie hast, wo es Geschäftsräume gibt, daraus Wohnraum zu machen, dann kann man dadurch durchaus auch Sachen erreichen, die noch für die Stadt positiv sind, neben der Schaffung von Wohnraum. Aber dann muss man halt auch die Infrastruktur schaffen. Man will natürlich auch nicht in einer Fußgängerzone wohnen, die nachts tot ist und gefährlich wirkt, sondern dann muss es da eben auch mehr Leute als zwei geben, die da wohnen, und dann muss es eben die entsprechende Möglichkeit geben, im Hinterhof zu parken und so Sachen alles. Das heißt, da muss man dann wirklich mit einem großflächigen städteplanerischen Umdenken dran gehen und dann auch da als Stadt mal ein neues Konzept umsetzen.
Auch Willen zeigen.
Willen sein, ja.
Jetzt mal wieder hier, wir sind ja auf hoher Flughöhe von irgendwelchen Leuten, die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Das sind alles Dinge, die Urbanisten, die Stadtplaner bereits seit Jahrzehnten sagen. Die wissen sehr wohl, wie das funktionieren könnte. Es will nur keiner so richtig, ja, mal die machen lassen.
Naja, und das ist halt eine Frage der kommunalen Kassen.
Genau, die bezahlen, das meinte ich ja gerade. Genau, und das ist halt einfach, dass, wie oft man einfach jetzt doch wieder merkt, dass so Disziplinen halt aneinander vorbeireden. Wir haben halt einfach einen anderen Fokus, wenn wir hier über wirtschaftliche Themen reden. Und wenn das IFO-Institut so eine Studie macht, dann hat die einen anderen Blick da drauf, logischerweise, als jetzt ein städteplanerisches Institut, was halt quasi den Menschen mehr in den Vordergrund drücken würde, anstatt die wirtschaftlichen Potenziale heben zu wollen oder so etwas. Und das ein bisschen mehr zu vereinen, ich denke, das hast du gerade ganz gut unterstrichen. Das ist eigentlich das, worauf es ganz doll ankommt.
Ja, dann gibt es noch so einen Punkt, da steht Umzugsbarrieren abbauen. Das finde ich, dieser Abschnitt ist Schönfärberei. Also geht es darum, Vario-Wohnungen zu bauen, wo man also durch Verschieben von Wänden eine Wohnung nachträglich teilen kann. Das ist natürlich im Bestand total schwierig möglich. Dann sind das doch hohe Umbaukosten, wenn man dann auf einmal aus einer großen Wohnung zwei kleine machen möchte im Bestand in einem Mehrfamilienhaus. Dann geht es darum, Wohnungstausch zu ermöglichen. Da ist also der Ansatz zu sagen, ja, wenn die Oma jetzt in ihrer Vierzimmerwohnung alleine wohnt, weil die Kinder und der Mann nicht mehr da sind, dann könnte die doch tauschen mit der Alleinerziehenden in der Nachbarschaft, die in einer Zweizimmerwohnung mit vier Kindern wohnt. Guter Gedanke. Das Problem ist, dass ja an so eine Wohnung eine gewisse emotionale Bindung herrscht.
Ach, was? Die
ist einfach nur, ne, so. Und das andere ist natürlich auch, sie adressieren halt da das Matching-Problem, dass man Vermittlungsbörsen haben könnte, sodass im direkten Wohnumfeld man eben wirklich ins Nachbarhaus oder so umzieht, dass man Zuschuss zu Umzugskosten zahlen könnte, um zu sagen, hier, die Stadt zahlt dir deinen Umzug, wenn du dafür in die kleine Wohnung ziehst oder solche Sachen. Aber ich glaube, das ist halt an der Realität vorbei. Solange es so ist, dass man im Bestand weiterhin die sehr niedrige Miete zahlt und bei Neubezug eine höhere Miete, das ist ja das eine. Wenn man dann die gleiche Miete zahlt für die Zweizimmerwohnung wie vorher für die Vierzimmerwohnung, dann wird man auch nicht umziehen. Also wenn die Bestandsmiete eben überhaupt nicht mitgezogen ist mit der Marktmiete, dann gibt es da keinen Anreiz. Da kann mir noch so oft jemand die Umzugskosten zahlen. Und das andere ist eben die emotionale Komponente und auch die Anstrengung, die mit so einem Umzug verbunden ist, die vielleicht nicht macht, dass die 65-plus-Leute in erster Linie in kleinere Wohnungen umziehen. Und ja.
Für mich ist das eine Mikrolösung, die hier von Makroleuten vorgeschlagen wird.
Ja.
Das ist wieder das Gleiche. Du brauchst Leute vor Ort, die sich in kleinen lokalen Communities dafür engagieren, solche Vermittlungen durchzuführen, für wirklich die Handvoll an Menschen, die daran Interesse haben. Ich wette, die gibt es. Und ich wette, da ist ein kleines Potenzial, was man heben könnte.
Ja, auch Wohnprojekte. Natürlich gibt es dann Interesse dran an so intergenerationale Wohnprojekte.
Genau. Aber das passiert so lokal und das passiert so Menschengruppen betrieben, dass das eigentlich hier in so einer Beschreibung ja fehl am Platz ist einfach. Das ist nichts, was man mit irgendeiner Art von Regulatorik, mit irgendeiner Art von finanziellen Anreizen oder so plötzlich aus dem Boden stampft.
Ja, und das ist zum Beispiel auch was, was eher durch eine Kommune geprägt werden kann, als durch eine Bundes- oder Landesregulierung. Wenn eine Kommune dafür eine positive Grundstimmung fährt und da vielleicht nebenan auch ein Altenzentrum eingerichtet wird und so weiter, ne, wenn man das so in einem größeren Konzept umsetzt, dann ist vielleicht die Akzeptanz auch größer, als wenn man einfach sagt, hier, du kannst jetzt.
Du, Erna, geh da rüber.
Ja, wir haben hier eine Website eingerichtet, da kann man seinen Tauschwunsch angeben und dann kriegst du deine Umzugskosten bezahlt. Das löst halt das soziale Problem nicht, ne? Ja. Also den ganzen Abschnitt finde ich ein bisschen quatschig. Und dann kommen noch Sachen zur Mietpreisregulierung, da wird es wieder etwas wirtschaftsnäher.
Wohnungstausch-Tinder. Entschuldigung.
Da geht es eben darum, Anreize zu schaffen, um den Abstand zwischen Bestands- und Neumieten zu verringern. Das ist natürlich, das heißt, dass die Bestandsmieten stärker steigen werden, darf man sich auch nicht viel vormachen, weil da geht es eben darum, den Bestandswohnraum aufzuwerten, energieeffiziente Sanierungen zu machen. Alles nett, aber es heißt halt nur, dass auch die Bestandsmieter mehr Miete zahlen und nicht, dass die Neumieten gesenkt werden, wenn man Innovationsanreize und Investitionsanreize schafft. Was sie aber sagen, ist eben, dass vielleicht man über die Qualitätsanforderungen bei Mietspiegeln vielleicht noch dazu führen kann, dass eben die Vergleichsmieten besser werden und es eben ein feiner, granulares Vergleichsmietenkonzept gibt, dann, dass durchaus da, wo der Mietraum wirklich knapp ist, man eine restriktive Regulierung fahren kann, also eine Mietpreisbremse für begrenzte Zeit und so, dass es Vorteile gibt für Leute, die wirklich neuen Wohnraum schaffen, aber kein Vorteil für Leute, die nur eine eben noch vermietete Wohnung zum doppelten Preis dann wieder einstellen. Also das ist ja der Effekt, den man eigentlich schaffen will, ist ja, dass nur weil eine Wohnung leer wird und neu angeboten wird, sie nicht um 100% den Preis steigen darf, aber dass jemand, der Geld in die Hand nimmt und einen ganzen Wohnblock baut, da natürlich einen Anreiz für haben muss trotzdem. Und auf diesem schmalen Grat muss sozusagen sich die Regulierung bewegen. Und sie sagen eben, das könnte sein, indem man an den Stichtagsregelungen dreht, was gilt noch als neu geschaffener Wohnraum, dass man Ausnahmeregelungen für Modernisierung schafft oder beibehält, die gibt es ja schon, dass man eine Möglichkeit bietet, eine Mietpreisbremse oder eine Mietenregulierung nur vorübergehend zu erlassen und ähnlich. Dann eben die Möglichkeit der Anhebung von Bestandsmieten etwas aufzuwerten, sodass es eben nicht mehr so einen großen Anreiz gibt, in der Wohnung zu verbleiben, in der man seit 30 Jahren wohnt. Und dann gibt es den ganzen Bereich Kaufnebenkosten, wo natürlich was getan werden könnte, indem man die Grunderwerbssteuer senkt, Transaktionskosten verringert. Ich meine, das ist halt auch ein saftiger Batzen bei Immobilienerwerb, der da zusätzlich zu zahlen ist, wo sich eben die Kommune und der Bund und alles Mögliche über verschiedene Steuern dran bereichern und dann noch eben Makler und so weiter. Das heißt, man könnte da eben an verschiedenen regulatorischen Maßnahmen was drehen, um die Nebenkosten von Immobilienerwerb zu verringern. Das betrifft auch die Maklerkosten, die Notarkosten, wo es ja regulierte Sätze für gibt, dass man da eben dran arbeitet, da die bürokratischen Kosten am Ende von Hauserwerb und Wohnungserwerb zu verringern. Am Ende auch mit dem Ziel natürlich, insgesamt Wohnungsinvestitionen oder Wohnrauminvestitionen so attraktiv wie möglich zu gestalten. Weil natürlich, wenn jemand jetzt ein Mehrfamilienhaus kauft, dann hat er einen Refinanzierungsplan dahinter und wenn er zusätzlich 20% Kaufnebenkosten mit reinfahren muss, muss er natürlich eine höhere Miete erheben. Und entsprechend, wenn man die Kaufnebenkosten senkt, könnte man eben da auch was machen. Was vielleicht sich auf die Mieten auswirkt, allerdings ist halt der Wohnungsmarkt in Großstädten ein Angebotsmarkt. Das heißt, es kann auch sein, dass es sich einfach nur auf die Gewinnspanne von Wohnungseignern niederschlägt.
Das ist, denke ich, der größere wahrscheinliche Fall.
Ja, aber da könnte man natürlich wiederum über Mietpreisbremse oder sowas
probieren, gegenzuarbeiten. Aber das ist so ein Austarieren von verschiedenen Regelungen dann wieder.
Ja, das ist nicht einfach.
Nein, das braucht Zeit, genau. Viel Erfahrung, viel Beobachtung, regelmäßiges Nachjustieren, was wir in Deutschland nicht so gut können.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie auch hier, wie schon an vielen anderen Stellen in letzter Zeit, die Möglichkeit von gemeinnützigen Unternehmen ins Spiel bringen. Also, dass auch hier gesagt wird, naja, der gemeinnützige Wohnungsbau ist heute weitgehend, gibt es im Wesentlichen nicht mehr. Es gibt kaum noch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die auch in kommunaler Hand sind, sondern die sind halt im Wesentlichen privatisiert worden. Und da könnte man doch eine Stärkung beiführen, indem man zum Beispiel über bevorzugte Kredite für kommunale Wohnungsbauförderung und kommunales Bauen insgesamt da den Investitionsanreiz erhöht. Und wenn es eben gemeinnützige Projekte sind, diesen ganzen Gewinn- und Margenansatz verringert. Und das klingt ja sehr bekannt, weil es ja auch in anderen Bereichen, die der Sachverständigenrat in den letzten 1-2 Jahren veröffentlicht hat, immer mal wieder diese Forderung nach gemeinnützigen Unternehmen in öffentlicher Hand gab. Also im Bereich Infrastruktur, bei dem, worüber wir jetzt nicht mehr sprechen werden, denke ich, Bereich Straßen- und Schieneninfrastruktur spielt das ja eine Rolle, spielt eben hier und auch bei anderen kommunalen und öffentlichen Aufgaben, zum Teil auch im Bereich der Gesundheitsinfrastruktur. Das heißt, an ganz verschiedenen Stellen kommt jetzt wieder die Frage von öffentlichen Unternehmen auf den Tisch, die ja wirklich als völlig abgeheiftertes altes Konzept gehalten die letzten 20 Jahre. Also das ist ja alles in den 90ern abgewickelt worden im Grunde, die öffentlichen Unternehmen, die Post, die Bahn und alles ist privatisiert worden. Und jetzt kommt der Sachverständigenrat um die Ecke und sagt, ja, wie wäre es denn mal mit kommunalen, gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften?
Man kann ja aus seinen Fehlern lernen. Das ist
ganz neue Sache.
Das ist doch gut. Ich meine, wir haben das in der letzten Folge ja schon breit besprochen, was es alles für Wege gibt. Und ich finde den immer noch nicht den allerschlechtesten davon, weil das sehr viel mehr Transparenz schafft, sehr viel mehr Einflussnahme schafft, demokratische Legitimation ist da. Das finde ich eigentlich alles ganz schön. Also die Richtung gefällt mir gut.
Ja, Kommunismus natürlich, aber muss man auch sagen.
Naja, soweit würde ich nicht sagen. Aber Sozialismus ist es auf jeden Fall, ja.
Ja, nein, aber es ist ja natürlich ist immer die Frage, mit welcher Parteibrille man da drauf guckt. Aber deshalb finde ich es gerade so interessant, dass der Sachverständigenrat, der jetzt nicht unbedingt ein linkes Gremium ist, eben an ganz vielen Stellen die Frage von öffentlichen Unternehmen wieder in den Raum stellt. Das zeigt eben schon, dass sich ein Blick durchsetzt, dass wir öffentliche Aufgaben auch in öffentlicher Hand haben müssen, weil es offensichtlich schiefgelaufen ist die letzten 20 Jahre. Und dass das hier auch wieder eine Rolle spielt. Es geht ja im Moment, also die aktuelle Regierung hat ja in diese Richtung Ziele gesetzt, was sozialen Wohnungsbau anbelangt, hat die Ziele aber nicht erreicht. Also der Zuwachs an Sozialwohnungen bleibt wesentlich hinter den Zielen im Koalitionsvertrag zurück. Und deshalb muss man eben sagen, okay, offenbar die gegenwärtigen Mittel, die man in der Hand hat, reichen halt nicht aus. Dann ist natürlich die Frage, ja, kann man nicht da, sehe das halt nicht alles in kommunaler Hand, weil woher sollen die Kommunen das Geld nehmen? Sondern es ist eben eher eine Frage, ob da nicht eine Bund-Länder-Initiative gebraucht wird. Aber grundsätzlich, ja, es ist ja eine auf der Hand liegende Idee, da die Margen aus den Mieten rauszunehmen.
Das halt in Teilen. Es ist ja nicht so, dass der gesamte Wohnungsmarkt plötzlich in staatlicher Hand liegt, ne?
Nee, es ist ja auch nicht so, als könnte man nicht auch als Kommune eine geringe Refinanzierung anstreben über eine Rendite.
Durchaus. Alles erlaubt, auch bei gemeinnützigen Unternehmen.
Man kann ja da eine Rücklage bilden oder sowas, das ist ja nicht verboten.
Genau.
Der Koalitionsvertrag wird übrigens sogar explizit in Ziffer 408 nochmal zitiert.
Nun.
Also das ist eben die Lesungsvorschläge, die sie machen. Dann kommt noch Fehlbelegungsabgabe, auch das ist wieder was, wo ich mich frage, wie realistisch das ist. Und dann kommen 10 Seiten von Veronika Grimm, die sagt, wir brauchen weniger Regulierung, Mietpreisbremse ist ganz schlimm. Wir müssen wieder die Mietpreisbremse besser auslaufen lassen und die Kappungsgrenzen eher noch weiter herabsenken. Außerdem fördert es nicht unbedingt die energetische Sanierung. Das stimmt sogar ein bisschen, dass natürlich, wenn man da an den Margen dreht,
naja, also die
energetische Sanierung eher unattraktiver wird.
Die energetische Sanierung, wenn du eine grundlegende energetische Sanierung vornimmst in deiner Wohnung oder irgendwas, die du vermietest, dann hast du sowieso...
Ja, dann ist es eh ausgenommen.
Dann hast du sowieso eine Ausnahme und dann ist das sowieso hinfällig. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Es geht ja darum, dass du einfach einen bestehenden Altbau, der irgendwie vor sich hinschimmelt, für plötzlich das Doppelte vermietest. Das soll damit eingedämmt werden. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht so absurd, sowas zu vertreten.
Also das sozusagen der letzte Teil des Kapitels ist das Sondervotum von Veronika Grimm. Ich habe den Eindruck,
dass
einfach... Genau, die Rollenverteilung wird doch zunehmend klarer mit jedem Gutachten. Aber ja, das ist das Kapitel. Und dann gibt es noch ein 5. Kapitel, das sich mit dem Infrastruktur im Gütertransport befasst und das exakt textgleich zum 2. Kapitel des Frühjahrsgutachtens ist. Deswegen wir das hier nicht nochmal besprechen müssen, sondern auf die Folge im Frühjahr, die Ulrich und ich zusammen aufgenommen haben, verweisen können, wo wir das Kapitel schon besprochen haben in aller Breite, wo Veronika Grimm auch eine erhebliche Rolle gespielt hat. Ich finde das sehr interessant, dass vielleicht noch als Randnotiz, haben wir auch eben im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ein solches Kapitel textgleich nochmal im Jahresgutachten auftaucht, deutet ja zumindest darauf hin, dass es dem Rat wichtig ist, dieses Thema des Güterverkehrs.
Also es steht halt auch wirklich ganz offen kommuniziert auf Seite 290, dem Start des Kapitels.
Ja.
Da haben sie das Sternchen hinzugefügt. Dieses Kapitel wurde bereits im Frühjahrsgutachten am 15. Mai veröffentlicht, abgeschlossen am 3. Mai. Die haben das halt nicht mal aktualisiert mit irgendetwas, sondern wirklich eins zu eins so genommen.
Ja, also es ist in der Zusammenfassung sind etwas andere Punkte rausgegriffen, also in dieser Kurzfassung. Aber ansonsten, ja, scheint es eben sehr wichtig zu sein, das nochmal der Bundesregierung nochmal zu Gehör zu bringen, dass im Güterverkehr bitte was passieren soll.
Soll ich nochmal eine 3 Minuten Zusammenfassung machen oder?
Ja, mach du mal, ich habe da ja schon was gesagt.
Also wie ich das Ganze gelesen habe, ist so, dass sie eben grundsätzlich 2 Großbaustellen ankreiden. Erstens die Zuverlässigkeit und zweitens die Dekarbonisierung. Wir haben halt einen zunehmend schlechten Zustand von Straßen und Schienen, belasten die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das sagen sie ganz klar, das ist ein großer Faktor. Güterverkehr und Wirtschaftsaktivität werden zunehmend durch Staus und Unzuverlässigkeit beeinträchtigt. Das wissen wir alle. Jeder, der mal irgendwo auf der Straße unterwegs war, kennt das Problem. Zeitgleich haben wir unglaublichen Investitionsstau dort. Also muss richtig viel Geld da reingesteckt werden. Was ich als Nummer da schön fand, war die Verkehr und Lagerei machten 2022 4,9% der Bruttowertschöpfung in Deutschland aus. Europäisch liegt der Wert sogar bei 5,2%. Das liegt aber wahrscheinlich primär an Osteuropa. Also wir sind durchaus im ähnlichen Schnitt irgendwo. Ist auf jeden Fall eine Menge. Das heißt, es ist auch ein guter Grund, sich mal damit zu befassen, was denn da eigentlich für Probleme vorliegen. Und auch im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen liegt der Güterverkehr ungefähr bei 8% der Gesamtemissionen in Deutschland, also einem signifikanten Anteil, den man angehen muss. Und wenn man da die Dekarbonisierung vorantreibt, haben wir schon auf jeden Fall einen großen Schritt wieder geschafft. Wie lässt sich das angehen? Auf 3 Arten, sagen die SVR-Freunde. Erstens, man sollte Transporte vermeiden, ganz generell. Da habe ich in Klammern dahinter nur äußerst unwahrscheinlich. Also es wird halt nicht passieren. Wir wissen alle, dass das Güterverkehrsaufkommen rapide gestiegen ist und dass das auch jetzt nicht plötzlich abnehmen wird. Zweitens schlagen sie vor, Verlagerungen auf die Schiene vorzunehmen. Da sagen sie auch ganz klar, naja, das ist was Langfristiges. Wir brauchen unglaublich viel Ausbau, wir brauchen unglaublich viel Investitionen und zwar aus öffentlicher Hand, die sich darum kümmert. Und entsprechend ist das was, was jetzt gerade nicht kurzfristig dazu beitragen kann, dass unsere Treibhausgasemissionen in irgendeiner Art und Weise im Güterverkehrsbereich sinken. Und die dritte Option, sagen sie, ist eben der Wechsel auf emissionsarme Antriebstechnologien. Was wir alle die ganze Zeit von PKWs schon hören, für den Privatverkehr ist natürlich auch im Güterverkehr anwendbar und wir müssen weg vom Verbrenner und hin eben zu. Naja, jetzt kann man sich drüber streiten. Sie sagen ganz klar in ihrem Gutachten, dass batterieelektrische Varianten eben das Beste sind und dass dort eben eine Ladeinfrastruktur aufgebaut werden sollte. Das ist ein sehr viel kurzfristigerer Hebel, weil eben solche LKWs natürlich jetzt nicht Laufzeiten von vielen Jahrzehnten haben, sondern wenn die ordentlich gefahren werden, reden wir hier über ein paar Jahre und entsprechend kann man das sehr viel schneller wieder eben auch im Bereich der privaten Investitionen dann sich schönreden, dass diese Investition gut ist. Da auch wieder der Hinweis darauf, es gab auch hier wieder dieses Minderheitsvotum von Frau Grimm, die halt auch hier gesagt hat, das hast du ja garantiert alles auch lang und breit diskutiert, dass die gesagt hat, naja, wir sollen doch technologieoffen sein, die FDP sagt das, also machen wir das jetzt auch so. Und da wird dann eben natürlich die Brennstoffzelle, also Wasserstoff, auch nach vorne als Option. Und das ist natürlich ja das Kernproblem, weswegen ja so viel diskutiert wurde im Frühjahr über Frau Grimms Involvierung mit dem Aufsichtsrat von Siemens Energy. Und ich denke, das habt ihr ja im ausreichenden Maße diskutiert. Wir haben auch noch auf jeden Fall in den Shownotes den Link zu der Pressekonferenz von der Vorstellung des Sachverständigenratsgutachten. Da wurde auch so eine Frage noch gestellt. Der Link ist nicht zu dem Channel von dem Sachverständigenrat selbst, weil die da die Pressekonferenz nicht dabei haben. Sehr schade eigentlich, also die eigentlichen Fragen aus der Presse, sondern der Link geht eben zu Jung und Naiv. Thilo Jung kennt, glaube ich, jeder. Wir hatten ihn sicherlich auch schon mal irgendwo verlinkt. Bin persönlich kein Riesenfan von dem ganzen Kanal und der Art und Weise, wie die Interviews geführt werden, aber man muss den Leuten da wirklich zugute halten, dass sie sich jedes Mal da hinsetzen und einfach kritische Fragen ganz offen ansprechen und ihrem Namen mit Jung und Naiv eben auch durchaus gerecht werden. Sie stellen ganz naive Fragen. Sie stellen ganz simpel die Frage, naja, was halten Sie denn überhaupt von dem ethischen Kodex, an den Sie sich zu halten haben? Und dann hört man Frau Grimm da so rumstammeln. Und ich fand das ganz nett, das anzugucken. Ist auf jeden Fall ein Klick mal wert, sich zwei, drei von den Fragen von denen anzunehmen. Ist auch gut mit so Zeitmarkern versehen. Also auf jeden Fall hier mal die Empfehlung und auch das Lob an Thilo Jung und Kollegen. Also es gibt Bereiche, an denen man das anpacken kann. Was sie noch unter anderem vorschlagen beim SVR ist auf jeden Fall, dass man eine PKW-Maut einführen soll und zwar fahrleistungsabhängig. Nicht einfach irgendwie 20 Euro im Jahr zahlen und dann darfst du so viel fahren, wie du willst, sondern ganz stumpf wie in anderen europäischen Ländern auch. Fährst du einen Kilometer, zahlst du pro Kilometer. Ganz simpel. Das würde auf jeden Fall zur Finanzierung langfristig beitragen, dass wir über unsere Straßen, über generelle Steuern eben finanzieren müssten und mit unserer Autobahn GmbH, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, nicht einen direkten Finanzfluss hat über ihre eigentliche Leistung, sondern eigentlich nur eine Zuständigkeit der Durchführung zugeschrieben bekommen hat. Ja, da alles sonst im Schienenverkehr auch so marode und klein gespart ist der letzten Jahrzehnte, wird halt auch vom SVR ganz klar gesagt, wir müssen eine bessere finanzielle Ausstattung der Infrastrukturgesellschaft herbeiführen, abseits des DB-Konzerns, das sollte wieder losgelöst werden. Damit sind wir bei dem Thema, was du gerade gesagt hast. Wir gehen zurück so zu den eigentlichen Kernaufgaben eines Staates, einer gesellschaftlichen Leistung, die erbracht werden soll. Und da nennen sie halt ganz klar effizientere Trassenplanung, ausreichende Überholgleise. Wir wissen das alle, wie das ist, dass der Güterverkehr natürlich stehen muss, wenn wieder mal...
Gestern hatte ich das jetzt wieder.
Genau. Und solche Dinge, da muss man ja nicht das ganze Netz plötzlich verdoppeln und verdreifachen, aber einfach die Überholgleise einzuführen, dass man wirklich da besser managen kann, wann welcher Zug wie fahren kann. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, sowas kurzfristig umzusetzen oder kurzfristiger umzusetzen. Kurzfristig ist da nichts davon. Und auch europäisch sagen sie, da muss mehr Abstimmung herbeigeführt werden. Ausbau europäischer Schienenverkehrskorridore oder, und das finde ich sehr witzig, dass sie das so betonen, die Einführung der digitalen automatischen Kupplung. Weißt du, was das ist? Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe das jetzt einfach im Kopf so zusammengereimt. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gefunden, das nochmal genauer nachzulesen. Es ging mir dann doch zu sehr ins Detail. Aber einfach wohl, dass die Güterverkehrsanbindungen sehr viel leichter umgekuppelt werden können von verschiedenen Zugsystemen, gehe ich mal schwer von aus. Naja, also anscheinend ist das wohl auch ein hindernder Faktor im europäischen Bereich. Und all sowas wird angesprochen. Und ich denke, damit habe ich es jetzt einmal ganz, ganz grob zusammengefasst. Die schlagen da einfach vor, steckt mehr Geld da rein und kümmert euch darum, dass das möglichst schnell die Infrastruktur ausgebaut wird, wie bei so vielen Dingen in Deutschland.
Ich verlinke mal Ulrichs und meine Besprechung.
Ja.
In Mikro 297 zu eben diesem Kapitel.
Ich finde es sehr schön, dass wir auf Dinge zurückgreifen können, die wir schon besprochen haben. Fällt mir gerade so
vom Sachverständigenrat. Dann haben wir jetzt noch Zeit für Picks und Bier.
Ja, endlich. Wir haben Picks. Also hast du Picks? Hast du einen Pick?
Ich habe einen Pick, ja.
Schön, erzähl mal.
Ist mir heute zufällig über den Weg gelaufen. Der Artikel ist ein Dreivierteljahr alt, aber ich habe ihn heute erst auf Mastodon gefunden, nämlich The Class Politics of Fine Dining. Es ist ein soziologischer Artikel über die Arbeitsbedingungen in der Spitzengastronomie zum Anlass des Todes des Chefskoch David Bowley, der in Washington und in New York Restaurants betrieben hat. Oder dem Restaurants gibt es noch, aber der Chefkoch ist eben gestorben. Mhm. Und da ist ein Soziologe, ist auch ganz interessant, der im Studium als Kellner in einem dieser Restaurants gearbeitet hat und sagt, das war für ihn sozusagen das Reallabor für soziologische Studien, weil er eben sagt, die Arbeitsbedingungen da waren so, dass er daran quasi abmessen konnte, was alles an im Arbeitsmarkt schieflaufen kann und was sozusagen die soziale Segregation zwischen dem dort arbeitenden Personal und den Gästen ihm über die Soziologie gelehrt hat. Ich finde den Artikel nett geschrieben und ganz spannend. Er ist auch nicht fürchterlich lang und beschreibt eben die sozialen Härten der Mitarbeitenden und die fürchterlichen Arbeitsbedingungen, aber eben auch, wie umgekehrt völlig abgehoben die Gäste in solchen Restaurants sind und wie im Grunde jeder soziale Standard da eben fehlt. Und dann hätte ich auch ein Getränk. Hast du auch ein Getränk?
Ich habe auch einen Pick. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mit meiner Partnerin zusammen einen schönen Film gesehen über Joanna Malwitz. Die ist Dirigentin von Beruf und ist eigentlich in einer Männerdomäne damit noch ein bisschen eine Ausnahme sozusagen. War schon ganz jung, eben als Generalmusikdirektorin tätig, damit die jüngste in Europa. Und ist dann später auch Chefdirigentin des Konzerthausorchesters in Berlin geworden. Und dazu gibt es eine sehr schöne Dokumentation, die sie begleitet über ein paar Jahre hinweg, ich glaube über 2 Jahre oder so, und in verschiedenen Konzerthäusern tätig ist und verschiedenen Optionen. Und das war sehr interessant zu sehen, wie sie sich sehr stark eben auf die eigentliche Tätigkeit fokussiert hat, auf das, was sie bewegt. Und bei all den Interviews, die sie führen muss, und immer wieder wird sie darauf gestoßen, dass sie diese Frage in den Kopf geworfen wird, ja, wie ist es denn als Frau in einem Männerberuf? Und das ist sehr, sehr spannend anzugucken, aber geht nicht primär darum, sondern das schwingt immer mit. Und ich finde, das hat sehr schön vermittelt, wie es sich anfühlen muss, in so einem Beruf über so lange Zeit sich behaupten zu müssen. Und sie ist wirklich international sehr anerkannt und hat trotzdem immer wieder diese sehr stumpfen Fragen zu beantworten. Kann ich absolut empfehlen, ist schön. Und ich packe auch einen Link dazu in die Shownotes. Gibt es bei Filmfriend zu sehen. Falls ihr nicht bei Filmfriend seid, dann schließt am besten irgendwo eine Bibliotheksmitgliedschaft bei euch in der Nähe ab. Ganz viele machen da mit. Kostet meistens irgendwie 10 Euro im Jahr oder sowas. Das kann man sich durchaus leisten. Und dann könnt ihr da ganz viele tolle Filme gucken, unter anderem diese Dokumentation.
Und außerdem kann man haufenweise E-Books lesen und alle Tageszeitungen.
Es ist ganz hervorragend. Wirklich, unterstützt eure lokalen Bibliotheken. Die sind alle toll und die brauchen das Geld und man sollte das machen. Was trinkt man denn dabei, während man liest oder schaut?
Ich bespreche heute die letzte Flasche des Weihnachtspaketes von 2023. Um dann zum nächsten Mal hoffentlich.
Das deutet halt darauf hin, wie problematisch die Situation mit dem Gesellschaftsteil hier ist.
Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich habe das Weihnachtspaket 2023, glaube ich, erst im Februar 2024 erhalten, weil es mehrere Male auf Umwegen nicht zu mir gefunden hat. Aber jedenfalls das letzte Stück Weihnachtsgeschenk von Marco von 2023 war der Lyle's Aperitif Dry, den es auch, glaube ich, in diesem Geschmacksrichtung nicht mehr gibt. Ich glaube aber, dass man bei den angebotenen Aperitifs auch einen der anderen gut trinken kann. Also das ist eben ein Gin-Mischbasis, sagen wir mal. Also es ist ja so, am Ende ist der alkoholfreie Longdrink-Sektor hat sich dahin etabliert, dass man jetzt für Hartalk halt nicht einfach einen Ersatz haben kann, sondern dass man versucht, interessante Geschmacksnoten in eine Mischbasis zu bekommen, die man dann mit Tonic oder sowas aufmischt, ne? Und dass es halt dann einen ähnlichen Geschmack hat. In diesem Fall also einen ähnlichen Geschmack wie Gin Tonic. Aber es ist natürlich, also gerade bei Gin ist es so, dass der Alkoholgeschmack eine erhebliche Geschmacksbasis ist und dass Gin ja sonst nach nicht so viel schmeckt.
Naja.
Das stimmt nicht ganz.
Würde ich jetzt so nicht formulieren.
Gin hat schon Wacholdernoten und ähnliches. Aber dieses zum Beispiel hat keine Wacholdernote, sondern es schmeckt im Wesentlichen nach Zitrusfrucht und ein bisschen Gewürzen, Rosmarin würde ich sagen. Und ersetzt aber trotzdem in Kombination mit einem dezenten Tonic, also es hat selber einen sehr dezenten Geschmack, das heißt, man kann es jetzt nicht mit einem Beerentonic aufgießen oder so, dann schmeckt man nichts mehr davon, sondern man sollte schon auch ein relativ dezentes Tonic nehmen. Und dann hat es trotzdem diesen gleichen spritzigen Geschmack, den man von Gin Tonic erwarten würde. Also letztlich, es erfüllt den Zweck wie Gin Tonic, aber es schmeckt nicht nach Gin. Es gibt ja alkoholfreien Gin, den man auch gut trinken kann und auch mit Tonic mischt und dann hat er halt diesen Wacholder-Geschmack, den Gin hat. Aber das ist jetzt ganz klar kein alkoholfreier Gin, sondern es ist eine Mischbasis, die ein Ersatzgetränk für Gin Tonic bietet.
Ist vielleicht der bessere Weg, weil man dann nicht mehr beim Wasser mit Gedächtnis landet.
Ja, genau. Und das ist halt, also dieser ist der Aperitif Dry. Wenn ich es richtig verstehe, machen die halt saisonale Produktion und es gab jetzt im Winter, also Whisky-Basis im Angebot und im Sommer gab es sowas wie Campari-Alkohol, also so ein Campari-Ersatz. Vielleicht kommt also jetzt wieder irgendwann dieser Aperitif Dry ins Angebot bei Lyris. Aber man kann auf der Website immer mal gucken, die haben immer so vier verschiedene Mischbasen und es ist auch immer recht eindeutig ausgewiesen, für welche Longdrink-Getränke die dann gedacht sind. Also, ne, also jetzt zuletzt gab es eben sowas, was man eben für Whisky-basierte Longdrinks nutzen kann. Ich habe deshalb keinen Link, ich kann mal auf die Seite von Lyris allgemein noch verlinken. Aber jedenfalls den Aperitif Dry gibt es gerade nicht mehr. Deshalb.
Ich habe vor ein paar Tagen jetzt über Silvester die Bekanntschaft mit einem neuen Tonic gemacht. Das, glaube ich, würde ich direkt dazu empfehlen. Das ist von Fever Tree Mediterranean Tonic. Das ist relativ mild, dezent eher. Nicht gar so heftig. Also ich kenne es jetzt natürlich nicht, was du da für ein Getränk hattest. Aber wenn du sagst, es muss dezenter sein, absolut eine
Option. Es gibt jetzt eben als Ersatz quasi den London Dry Spirit. Das ist halt auch ein Gin-Ersatz, aber ein anderer. Und dann gibt es halt White Cane Spirit, das ist also offensichtlich weißer Rum, Italian Spirit. Also ne, die haben halt immer so quasi, du merkst dem schon an, was es ersetzen soll.
Aber muss man das sich jetzt so vorstellen wie so Rum-Aroma fürs Backen? So ähnliches funktioniert das jetzt ja auch?
Glaube ich nicht.
Hat das größere nicht nur Aroma-Anteile mit irgendeinem Trägermaterial? Oder also
wie gesagt, ich würde hier sagen, sind halt irgendwie Zitrusschalen drin. Nee, es ist nicht wie so ein Rumaroma oder so, sondern es ist schon ein, aber du kannst es halt nicht pur trinken. Also du könntest es jetzt nicht als kurzen trinken. sondern du musst es halt schon irgendwie mischen. Ich verlinke mal die Seite. Aber die haben jetzt halt andere Gin-Ersätze. Also die machen offenbar ihre, cyclen die das so durch. Ich verlinke mal den Shop von denen selbst.
Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Das klingt ganz spannend.
Ja.
Ich habe natürlich auch was getrunken.
Das ist schön.
Und also ich trinke immer relativ häufig, aber kann ich hier nicht so viel erzählen.
Ich trinke relativ häufig, klingt aber jetzt auch ein bisschen.
Also mindestens jeden Tag einen Kaffee, manchmal auch zwei.
Vier, ich.
Ich wurde letztens schon mal dafür angegangen bei Mastodon, dass ich gesagt hätte, heute wäre mal ein Tag, wo ich drei Kaffee trinke. Da kamen große Augen, so was? Wieso nur drei?
Ja, meine Kollegen machen sich Sorgen um mich, wenn ich nicht mindestens den dritten am Tag Intus habe, fragen nämlich, ob was mit mir nicht okay ist.
Naja, so unterscheidet sich das. Das ist ja auch irgendeine Art Gift, die man sich eine gewisse Toleranz aufbauen kann. Gar so viel schaffe ich nicht. Da würde ich, glaube ich, zitternd hier sitzen und gar nichts mehr erzählen können. Aber ich habe andere Dinge getrunken, nämlich Hopfentee, die einen beruhigt hat. Ich war in Frankreich, in der Provence im Herbst diesen Jahres als Urlaub und da hatte ich die Gelegenheit, eine kleine Brauerei aus dem Barrage kennenzulernen. Die Brauerei selbst nicht, aber ein Bier von denen. Und zwar ist die Brauerei La Snook. Sehr schönes Logo haben die von dem Snook, dem kleinen Hund. Und diese Mikrobrauerei macht eben unterschiedlichste Biere, unter anderem das Pebre d'Ail. Und das ist, ja, wie übersetzt man das jetzt am besten? Also es gibt kein direktes Wort dafür. Das leichteste wäre wahrscheinlich Bohnenkraut dazu zu sagen auf Deutsch. Es ist aber halt eben ein provenzalisches Kraut, Kräuter sind das, die da drin sind in diesem Bier. Und dadurch schmeckt das auch sehr kräuterig. Es hat eher so einen Beigeschmack wie, also wer jetzt klassisch am Bohnenkraut so in Deutschland denkt, das trifft das nicht wirklich. Es hat eher einen thymianartigeren Geschmack. Also durchaus ein bisschen stechend, ein bisschen kräftiger und super lecker dadurch. Das Bier war echt spannend zu trinken. Hatte ich so auch noch nie. Ganz, ganz toll. Ansonsten eher ein hellerer Geschmack, so ein bisschen prickelnd. Und ich würde aber dringend empfehlen, das nur in Maßen zu trinken. Also das ist sowas, das würde ich vorm Essen zum Anregen eher reichen, als dass man das dann danach zum Absacken noch trinkt. Also wenn man sowas zu einer schönen Vorspeise, zum schönen Salat oder sowas gibt, glaube ich, stelle ich mir das richtig toll vor. Und ich habe das halt eben nach dem Essen getrunken und hatte eher das Gefühl, dass ich danach nochmal so Lust hatte, jetzt dann doch noch was zu snacken. Was für mich dann eindeutig der Hinweis dafür war, dass ich das falsch rum gemacht habe. Aber wenn man die Gelegenheit hat, das mal irgendwo zu probieren. Es ist eine kleine Brauerei. Es ist schwierig zu finden, wahrscheinlich hier irgendwo. Aber manchmal sind die Wege des Bieres ja unergründlich und doch irgendein kleiner Laden bei einem Lokal hat das dann im Angebot. Oder falls man doch mal Lust hat, in die Provence zu fahren. Ja, warum nicht, ne? Sucht euch dieses Bier und probiert das. Das war ein spannendes Erlebnis. Kann ich total empfehlen. Und damit, liebe Hanna, sind wir am Ende unserer Besprechung.
Für heute durch. Ich entschuldige mich, weil meine Stimme immer noch, ich bin seit ungefähr einem Monat erkältet und ich musste immer noch zwischendurch husten. Ich hoffe, ich habe mich immer rechtzeitig gemutet. Es tut mir sehr leid, aber es ist wirklich eine Katastrophe, dieser Langfristhusten, den ich hier rumschleppe. Ich bin deshalb auch ganz froh, dass wir fertig sind, weil es jetzt langsam kitzelig wird im Hals. Aber wir danken euch fürs Zuhören. Und dir natürlich für die ausführliche Besprechung des Gutachtens. Ich hoffe aber, dass du jetzt nicht wieder ein Jahr wartest, bis du das zusammen aufnehmen.
Moment. Ich habe ja jetzt für dieses Jahr schon abgehakt. Letztes Jahr habe ich eine Aufnahme und dieses Jahr habe ich eine Aufnahme. Wir können 2026 wieder reden vielleicht.
Alles klar. Also, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht wollt ihr den Fred motivieren, ab und zu mal einen Podcast aufzunehmen. Tut das gerne über alle sozialen Medien, die wir erwähnt haben und über E-Mail. Marco leitet das alles weiter.
Ich freue mich drauf. Danke.
Wir danken euch fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Ihr könnt gerne unseren Premium-Feed abonnieren. Dann kriegt ihr manche Folgen früher und alle anderen auf jeden Fall auch zukünftig werbefrei und exklusiv in euren Podcatcher und müsst euch nicht weiter darum kümmern, wann die Premium-Folgen bei euch eintreffen. Meldet euch, schreibt uns, gebt uns Feedback und bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.